Du stehst an der Haltestelle und in der Ferne siehst du schon den gelben Bus. Wir sind mal wieder zu dritt unterwegs und machen dir die Tür auf. Komm rein, schnall dich an. Wir fahren aber erstmal zur Tanke. Wie viel passt eigentlich rein in den Besenwagentank? Kann man 24 Stunden durchfahren mit der Karre? Einmal hat es ja schon geklappt, aber heute fragen wir einen, der sich da richtig auskennt, bevor wir mal leer fahren. Mein Name ist Bastian Marx.
Meiner ist Paul Voss.
Und meiner Andi Stauf.
Und egal ob 30 oder 100 Liter, Rafa tankt uns die Karre voll, komme was wolle. Gut, Boys. Alle schon wieder urlaubstechnisch unterwegs. Paul hier im Camper, Andi Wergern im Camper, hat es schon gesagt. Gibt's akute Themen zu berichten? Habt ihr irgendwas zu erzählen? Bei mir ist, glaube ich, gar nichts passiert.
Ja, natürlich. So. Also, erstmal, Radsport, persönlich oder
ja, klar.
Profisport?
Was hier auf dem Herzen liegt. Interessiert mich doch, was sie so machen.
Also akut persönlich gibt's gar nichts. Ich bin erfolgreich von Dijon nach Koblenz gefahren, es hat sehr viel Spaß gemacht.
Hast du das jetzt in 2 Tagen gemacht?
Ja, und es ist krass. Ich weiß noch nicht, wie ich bei Quer durch Deutschland, übrigens immer noch bei YouTube sichtbar, die Doku dazu, wie ich da rumgeheult habe nach 200 Kilometern. Und jetzt fahre ich halt diese 320 da und es ist halt in Ordnung. Und dann am nächsten Tag nochmal 260 und es ist halt in Ordnung. Der Hinter tut halt irgendwie weh. Aber
ein paar Grad wärmer, ne?
Ja, aber auch Gepäck diesmal, ne? Also ich meine, es ist halt wesentlich schwerer, weil du merkst halt schon den aerodynamischen Nachteil und den Gewichtsnachteil. War auch leicht hügeliger. Aber
gibt's auch kein Aero-Barback?
Ich habe kein Aero-Barback, nee, werde ich mir auch, glaube ich, nicht ranbauen. Obwohl, ich fahre in einem Monat Badlands und ich bin jetzt gerade schon überlegen, wie ich mein Rad tune, weil da sind 730 Kilometer und 15.000 noch was Höhenmeter. Und da würde es schon Sinn machen, das Rad so leicht wie möglich zu bekommen.
Nee, ganz ehrlich,
aber dazu
wir haben heute auf jeden Fall einen Gast, der da so ein bisschen, glaube ich, contributen kann.
Ja, der fährt ja mal ohne Gepäck oder ich glaube, der hat immer Support dabei. Ja,
trotzdem muss der sein Rad auch irgendwie tunen und weiß, wie das geht auf die Dauer.
Da kommen wir gleich, noch dazu. Nee, sonst nichts, aber ich finde, wenn Andi jetzt auch nichts Privates zu berichten hat.
Ja, erzähl doch mal von deinem Freund.
Mein Freund.
Dein Freund. Andi. Nein, dein anderer Freund. Das ist unser erstes Thema hier und du bist am nächsten dran. Was ist das? Sagt er, der hört auf und fährt die Saison seines Lebens. Was ist das?
Ja, aber das
Philipp Walsleben, wer nicht weiß, worum es geht.
Genau, fährt bei Alpes in Phoenix, hat gerade bei der Arctic Race of Norway den guten Niki Terpstra im Zweiersprint abgezogen und das Hauptfeld ferngehalten. Ja, der kann das schon, ne? Der ist halt, bei dem ist das Problem, der ist, es ist ein schwieriges Thema, auch so, ich bin ja auch nicht nur sein Freund, sondern auch sein Coach, von daher ist es manchmal sehr, sehr kompliziert, aber ich weiß eigentlich, dass er es kann und das, was er da abgeliefert hat, wenn er an seinen Tag hat, dann kann er das bei jedem Rennen eigentlich fast machen. Klar, das ist jetzt irgendwie, hat der Buckler Mayen war jetzt in 2.1, das ist jetzt auch in 2.1, glaube ich, oder vielleicht auch HC sogar schon, sind jetzt nicht die größten Rennen der Welt, aber sind natürlich trotzdem gut besetzt und er weiß, was er da zu tun hat in der Spitzengruppe und das war mega stark und ich glaube, unabhängig davon, ob er gesagt hat im Vorfeld, dass er aufhört, hätte er diesen Sieg eingefahren. Also das war jetzt nicht irgendwie so ein Befreiungsschlag, sondern der kann das halt.
An sowas denkt man,
der ist halt gut.
Ja.
Also der ist halt einfach gut, ne? Und das Interessante ist, haben sie jetzt noch einige Optionen eröffnet nach der Rundfahrt, auch hinsichtlich Rennprogramm. Und die nimmt er halt trotzdem nicht wahr, weil dieser Beschluss, dieser Entschluss steht halt, ne? Aufzuhören. Und ich habe da auch mega Respekt vor. Also ich meine, ich kenne das ja selbst. Ich habe irgendwann auch so die Entscheidung getroffen. Und ich finde gut, dass er es so durchzieht. Es hat ja noch die Deutschlandtour vor sich und mittlerweile sollte man auf jeden Fall, wenn man mit Philipp Walsleben in der Spitzengruppe ist und die Ankunft ist hügelig, sich nicht darauf verlassen, dass er keine Siegchancen hat. Weil ich glaube auch, dass er das auf einem höheren Niveau umsetzen kann. Weil der halt da weiß, was er zu tun hat.
Ja, jetzt aber nicht zu viel verraten, Paul.
Ja. Genau, ja. Richtig. Der soll ja eine Deutschlandtour-Etappe gewinnen.
Ja, aber war schön und nächstes Rennen ist jetzt am Wochenende irgendwo in Belgien, glaube ich, da in Leuven.
Jeff Scherer.
Und dann Deutschlandtour und vielleicht macht er sich ja noch ein schönes Abschiedsgeschenk, aber ich fand es geil und natürlich so als Freund und Trainer ist es geil, das zu sehen. Aber ich weiß auf jeden Fall auch, wie viel es ihn kostet, da erfolgreich zu sein. Mhm. Deswegen hört er halt auch auf und das habe ich viel Respekt davor, die Entscheidung zu nehmen.
Team Wesenwagen nichts, ja.
Genau, Bundesliga.
Gut. Ja, da sind wir ja schon, also Philipp Walsleben dann quasi weg vom Transfermarkt. Wer ihn nächstes Jahr in seinem Unternehmen anstellen will, weiß jetzt, er kann arbeiten nächstes Jahr, kann Angebote machen außerhalb des Radsports, aber...
Alles.
Alles, genau. Banklehre, Polizei, alles möglich. Transfermarkt auf jeden Fall eröffnet. 1. August, jedes Jahr wieder lustiges Zeitfenster, wo eigentlich schon ganz viel vorher passiert ist und auch noch ganz viel nachher passiert, aber ab 1. August darf man drüber reden. Ja, Paul, hast du die Seite auf?
Ja, ich habe die Seite auf, aber gerade bei dem Team, über das ich vor allen Dingen reden wollte, wird es kompliziert, weil das so viel ist.
Ich habe heute kurz mit Robert Wagner geschrieben schon. Es ging gar nicht darum, aber er meinte auch so, ey, was ist los bei United Emirates? Die scheinen ja 100 Plätze zu haben irgendwie und auch auf 5 Jahre so. 100 mal 5 Jahre, 100 mal lebenslänglich.
Ja.
Da geht's irgendwie ab.
Ich habe jetzt mal die Seite hier offen für UAE Team Emirates und hinzu kommt Pascal Ackermann, George Bennett, Marc Soler, Joao Almeida, José Hodek und Felix Groß. Das sind jetzt die momentan Bekannten. Ich habe dann irgendwie noch was anderes gesehen, aber ich finde, also ich meine, Ackermann, das war irgendwie klar, ne? Und Felix Groß war auch klar, so ein bisschen im Vorfeld schon. Ich finde es sehr überraschend, George Bennett und Marc Soler, muss ich sagen. Mhm. Hodek, gut, dass De Koenig immer mal so ein Exit hat von einem guten Sprinter, das ist ja auch normal. Ja,
da sind wahrscheinlich zu Fernando Gaviria auch Connections da.
Genau, aber halt Almeida aber für 5.
Bleibt der Gaviria Almeida überhaupt?
Almeida für wie? Ne, warte, da kommen wir gleich zu. Aber nach Almeida, der ist ja bei Corso. Wie viel hat der verlängert? 5 Jahre? Oder fünf wie viel Jahre. Hat er unterschrieben? 3 Jahre? 4 Jahre? 5 Jahre,
weiß ich,
ne?
Gar nicht, ob ich das jetzt sagen darf.
Ja, das stand, glaube ich, 5 Jahre. Also 5 Jahre habe ich gelesen. Marc Soler für 2 Jahre und George Bennett auch für 2 Jahre. Also die bauen sich da ein krasses Team zusammen. Dazu haben sie noch den jungen Spanier, wie heißt er?
Ayuso.
Der irgendwie gerade auch alles rasiert. Der ist im ersten Jahr U23 und ist jetzt schon bei UAE angestellt. Also ja, ist
San Sebastian auch direkt irgendwie erste 15 gefahren oder so oder 18. irgend sowas?
Ja. Die bauen sich ein Team für die Zukunft. Das ist so ja, krass. Und dann haben die halt auch einen, da haben die Mark Hirschi noch im Team, da haben sie einen Finn Fischer-Pleck, den sie ja auch von Jumbo-Visma Development direkt übernommen haben. Jetzt, das ist ein junger Neuseeländer, der auch einfach krass ist. Also das ist heftig. Also das ist echt, es wird ein krasses Team.
Und ganz ehrlich, ich habe mir während der Tour schon gedacht, ne, ganze Tour, jeder Kommentator ist ja immer so reingegangen mit, ja, United Emirates, die haben jetzt nicht das starke Team, aber den starken Einzelfahrer. Ganz ehrlich, die sind die ganze Tour von vorne gefahren. Das war schon bei der Tour eigentlich ein relativ stabiler Auftritt. Da waren einige Leute, die performt haben und die waren in der Teamstärke nicht schwächer als ein anderes Team.
Ja, also ich find's wahnsinnig. Ich meine, Jumbo-Visma auf der anderen Seite rüstet natürlich auch auf. Die verlieren George Bennett, gewinnen aber Rowan Dennis hinzu.
Das hat mich ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt, ist, aber, der Transfer.
Ja, aber Rowan Dennis, ich weiß nicht, ob es schon bestätigt ist, aber es wird wohl so kommen.
Noch nicht, ne?
Und der ist ja ein krasser Rennfahrer, ne, der so ein Rennen entscheiden kann, so wie man es ja gesehen hat beim Giro letztes Jahr für Theo Gegenhardt. Und ja, ich bin echt gespannt, weil da entwickeln sich gerade, also du hast dann irgendwie nächstes Jahr UAE, dann hast du Jumbo-Visma und dann hast du eigentlich auch noch Ineos, so als diese Superteams. Und welche Strategie die dann anwenden, weil du kannst ja, also sie können natürlich ihre Bergzüge bauen und da schnell berghochfahren bei der Tour, aber damit hängst du halt einen.
Ja, da bist du ja dann irgendwann mit 30 Mann übrig bei den Teams, die dann schon da am Start stehen, ne?
Ja, also, das ist krass.
Die letzten großen Rundfahrten eigentlich gezeigt, dass das gar nicht mehr so funktioniert.
Wird interessant, wie sie auch dann die anderen Rundfahrten aufteilen, ne? Ob jetzt Marc Soler nur als Helfer kommt oder auch als Kapitän, bin ich mal gespannt, ob der mal dieses Potenzial, was er auch hat, wirklich zeigen kann und auch was sie mit Almeida machen. Wenn du den so lange an dich bindest, das machst du ja nicht nur, damit der als Helfer da rumfährt, sondern da willst du ja auch Rundfahrten gewinnen mit dem. Gehe ich mal von aus, Andi, oder?
Ja, ist ja, ja, ist ja ganz untypisch eigentlich, diese langen Verträge, ne? Also so, was haben wir jetzt gesehen? Remco, Joao, Almeida, Pogacar, alle 5-Jahres-Verträge gemacht.
Der Spanier auch 4 Jahre,
glaube ich. Auch, ja.
Das, auch, ja.
Ich meine, wir wissen natürlich auch, dass im Radsport auch immer mal irgendwie Verträge gemacht werden, die gar keine Deckung haben. Wobei jetzt bei United Emirates vielleicht tatsächlich 5 Jahre Sponsorensicherheit da ist. Kannst du ja bei keinem anderen Team machen eigentlich, oder?
Ja, also doch, es hat sich halt einfach dahingehend ein bisschen verändert im Radsport. Ne? Du hattest halt früher eben als Team nicht so oft die Gewissheit, dass du überhaupt so langfristige Verträge gehen kannst. Natürlich spielt dann jetzt auch noch so ein bisschen die Rolle der Agenten mit da rein, die auch eher darauf aus sind, vielleicht mal ein bisschen langfristiger zu verhandeln, was die Fahrer vielleicht selbst vorher nicht so gut konnten, als noch viele Fahrer halt eben ohne Agent gearbeitet haben. Das kommt so alles zusammen und dadurch entstehen halt so längere Laufzeiten der Verträge, was ja eigentlich auch Sinn macht. Ne? Also ein Einjahresvertrag ist natürlich super unkomfortabel für einen Rennfahrer, ein Zweijahresvertrag ist auch super schnell abgelaufen und gerade wenn du jüngere Fahrer hast, macht es ja Sinn, mit denen langfristig auch zu arbeiten. Ne? Also klar, ein 28-jähriger Rennfahrer, so der wird wahrscheinlich einem Zweijahresvertrag auch immer sein Leistungsoptimum abrufen, aber gerade so ein jüngerer Fahrer, da weißt du ja noch gar nicht, wo ist dein Zenit und mit dem dann in Ruhe aufzubauen, auch mal ein halbes Jahr oder so hin auf irgendwas drauf zu trainieren, das macht dann alles schon viel mehr Sinn und ein paar Teams haben es halt vorgemacht, ich glaube Sunweb oder DSM war eins der ersten Teams, das tatsächlich so langfristige Verträge machen konnte, wegen einem langfristigen Sponsoring mit dem Partner damals. Und da hat sich halt eben auch bewahrheitet, oder dass das durchaus Sinn macht, so ein bisschen den Fahrern zu vertrauen und nicht immer mit einem Ein- oder Zweijahresvertrag eher den Druck zu erhöhen auf so einen Fahrer. Ne?
Aber mal jetzt wäre mal meine Frage, nutzen die Teams jetzt im speziellen UAE auch als eine Art Investment, ein bisschen wie im Fußball, dass du den Fahrern, also das UAE, ich meine, das Ding wird ja auch vom Staat gesponsert. Also ich meine, der Staat wird nicht pleite gehen. Das heißt also, diese finanziellen Mittel sind ja da und ich weiß auch nicht, wer letztendlich die Verträge hält. Das weißt du wahrscheinlich, mit wem die Verträge geschlossen werden, welche Betreibergesellschaft das ist und wem die gehört. Aber dass man das so als eine Art, ja keine Ahnung, dass du halt dann sagst, vielleicht nach 3 Jahren kommt ein Team und sagt, wir wollen diesen Fahrer haben, wir bezahlen eine extreme Ablösesumme. Ich meine, Androni, das Team von Gianni Savio, der macht das ja auch, ne? seit Jahrzehnten schon, dass der Fahrer unter Vertrag nimmt und dann halt Leute, da halt andere Teams die Fahrer rauskaufen lässt. Natürlich auch ein bisschen dubioser vielleicht bei dem.
Ist das offiziell im Vertrag drin bei dem oder geht das über den Tisch, das
Geld? Aber der macht das ja so. Ne? Also ich meine, wie viele Fahrer sind bei dem jetzt schon frühzeitig raus? Die Kolumbianer und vor allem gerade Südamerikaner, die er verpflichtet und dann 2-3 Jahresverträge gibt oder 2 Jahre und dann nochmal 2 Jahre und dann fahren die gut und dann gehen die halt vielleicht zu Ineos und dann Ineos hat ja in der Regel immer eine Ablösesumme bezahlt. Also für Bernal und für einige andere ja auch schon. Von daher weiß ich auch,
wie offiziell das war, weiß ich jetzt gar nicht, ehrlich gesagt.
Ja,
so ein System wird ja schon öfter diskutiert und es gibt ja auch noch einige andere Formen, quasi auch eine Ablöse an die Teams, wo die Fahrer eine Ausbildung erhalten, also so Nachwuchsteams und sowas. Das wird alles irgendwie so ein bisschen schwirrt das rum und wird besprochen, aber jetzt so, ich glaube, für wirkliche Transfers, dass das so ein Investment ist von UAE aus, ich glaube, da denkt keiner drüber nach und ich meine, es gibt ja auch gar nicht so viele andere Teams, die das mitgehen könnten, also Da sehe ich jetzt vielleicht auch gerade so ein bisschen das Problem. Natürlich haben wir jetzt vielleicht mal so 2-3 spannende Jahre vor uns, aber da geraten jetzt doch ganz schön viele Teams ins Hintertreffen, weil eben, ja, ich meine, außer den genannten Teams, ich meine, Bora hat jetzt auch nochmal stark verstärkt, was GC-Fahrer angeht, aber dann hört es ja schon fast auf, wer überhaupt in der Lage ist, in den nächsten Jahren eine Grand Tour zu gewinnen. So, und natürlich ist das extrem wichtig für alle Teams, bei einer Grand Tour vorne zu sein, weil das eben für die Sponsoren noch die größte Fläche bietet, um sich zu zeigen oder um dargestellt zu werden. Und also der Markt um GC-Fahrer war dies Jahr auch extrem hart umkämpft, und es war noch nicht mal so, dass im Fall jetzt von Almeida zum Beispiel er hingegangen ist, wo es das meiste Geld gibt, was man vielleicht gar nicht glauben mag, aber einfach insgesamt das Paket hat am besten gepasst. Also was die Struktur des Teams angeht, da müssen sich natürlich manche Teams jetzt mächtig ins Zeug legen. Selbst wenn sie das Budget hätten, so einen Fahrer zu bezahlen, sind sie trotzdem nicht attraktiv genug. Also gerade so französische Teams scheinen da auch nicht so beliebt zu sein, weil irgendwie schaffen die es auch nie, ausländische große Fahrer zu holen und andersrum ihre Fahrer auch nicht so wirklich zu halten. Mhm. Also das ist nicht nur eine Budgetfrage, glaube ich, aber zum Teil natürlich auch. Und auch viele andere Teams. Ich bin mal gespannt, wie Movistar sich entwickeln wird. Die sind ja so gerade im Umbruch, verlieren jetzt auch noch Marc Soler. Also ich bin gespannt, wie lange die brauchen, um wieder bei einer Rundfahrt die Mannschaftsgesamtwertung zu gewinnen. Aber das ist auf jeden Fall eine Sache, die wird sehr spannend werden in den nächsten Jahren, wie sich so die Verhältnisse also budgetmäßig sind die also eh schon auseinander, und jetzt verteilen sich die Fahrer eben gar nicht mehr so aufs ganze Fahrerfeld, sondern konzentrieren sich in so ein paar Superteams. Könnte halt auch sehr unspannend werden auf Dauer, und da müsste man vielleicht irgendwann mal vielleicht auch ein anderes System überdenken, wie es in den amerikanischen Sportarten zum Beispiel oft ist, mit so einem, ja, nicht Salary Cap oder Budget Gap Cap. Sowas in der Art wird ja immer wieder mal angestoßen, vor allen Dingen von den Teams, die nicht so viel Kohle haben. Oder vielleicht auch so ein Drafting-System.
Ja, gut, aber du kannst. Aber das, was halt auch da interessant ist, wie du gerade schon meintest, ne, dass die französischen Teams uninteressant sind zum Teil, liegt ja sicherlich auch daran, wie die aufgestellt sind, ne, also was der Performance-Stuff angeht, Material, also halt so Kleinigkeiten. Ich meine, Peter Sagan wechselt zu Total Direct Energy und sagt, Bernabeu, der Teamchef, ja, genau. Der ist zu ihm gekommen und gesagt, ich will, dass meine Fahrer Spaß haben. So, das mag cool sein für Peter Sagan, der, egal in welchem Team, der fährt ja genau für Team Besenwagen fahren und hat eine gute Chance, das Colonel Tricot bei der Tour zu gewinnen. Aber die meisten Fahrer brauchen halt doch schon eine Performance da um sich herum, weißt du? Und das bestmögliche Equipment, das bestmögliche Training, bestmögliche Ernährung. Und das vergessen, glaube ich, sehr viele Teams manchmal oder verlieren den Fokus, was dann relevant ist.
Haben das ja eh noch nicht erkannt. Und gerade für jüngeren Fahrer ist das.
Ja, das kann ich nicht verstehen, dass es noch nicht erkannt wurde.
Ja, gut. Ich meine, das sind halt Traditionsmannschaften teilweise, ne? Die arbeiten schon seit 30 Jahren so und sind damit gut gefahren. Und dieses Denken ist halt im Radsport so ein bisschen verankert. Und aber genau das ist der Punkt, ne? Also gerade für die jüngeren Fahrer ist das super wichtig, dass eben so dieses Performance-Management da auf dem neuesten Stand ist, weil die wissen eben schon viel mehr, teilweise die sind auf einem ganz anderen Wissensstand, als die Teams teilweise selber sind. Und das ist natürlich dann, da denkt sich der Fahrer auch so, ja, okay, warum soll ich da jetzt hingehen? Also die können mir gar nichts mehr beibringen.
Das wirst du ja in Conti-Teams, wirst du das ganz extrem haben im Moment, ne?
Ja, nee, aber es gibt zum Beispiel auch Conti-Teams, die einen Ansatz haben, der fortschrittlich ist, natürlich in deren Grenzen. Ne?
Ja,
also ich meine,
klar,
die sind natürlich limitiert an einigen Sachen, aber die gehen zum Teil. Also ich hatte ja auch, als ich von Lamonte damals weggegangen bin, ne, zum Milram, dachte ich ja auch, ich bin von der Profimannschaft in eine Amateurmannschaft gegangen, hatte ich das Gefühl. Natürlich, es war komprimierter, aber es war richtig gut organisiert. Und ich hatte dann das Gleiche aber auch wieder, als ich zu Endura gegangen bin, wo auch wieder sehr viel Know-how drin steckte, ja, also Wissen aus der World Tour, wo du auf einmal ein sehr gutes Projekt und Konzept hattest. Also ich glaube, das ist natürlich zum Teil Budget, aber hängt auch an den Köpfen.
Ja, klar,
und
genau.
Ist ja nicht so, dass es nur drei Performance-ManagerInnen gibt da draußen. Und es gibt ja, du musst ja einfach nur die richtigen Leute reinholen, die richtige Philosophie haben, und dann kannst du ganz viel verändern. Alpecin Phoenix ist übrigens ein gutes Beispiel dafür, ne? Aber die haben nicht das Riesenbudget, aber die schaffen es jetzt schon, da weiß ich einmal so ein bisschen Hintergrund, ja, was da so abgeht. Die schaffen es schon mit ihrer Philosophie erfolgreich zu sein mit mehreren Fahrern. Und deswegen glaube ich nicht, dass es nur am Geld liegt, sondern auch daran, wie viele Freiheiten du den Leuten gibst und welche Leute du dir an Bord holst. Und ich sehe auch jetzt zum Beispiel Lotto Soudal oder halt die französischen Teams, vielleicht mal Groupama FDJ ein bisschen rausgenommen. Weiß ich nicht. Also ich glaube, die werden irgendwann gegen eine Wand fahren und einfach nicht mehr erfolgreich sein bei den ganz großen Rennen, weil man nicht in der Lage ist zu erkennen, was gerade relevant ist. So. Und weil man sich an alten Traditionen festhält und das funktioniert, glaube ich, auf Dauer einfach nicht mehr.
Ja. UAE vielleicht jetzt gerade nochmal abzuschließen. Hier ist ein brandaktueller Tweet nochmal. Nochmal drei neue Signings. Deadpool, John Wick und Thanos.
Wen?
Deadpool, John Wick und Thanos.
Ich habe gerade auch erstmal überlegt, welchen Teams kommen die eigentlich?
Ja, okay.
Sind jetzt auch noch dabei für 22. Ja, ey, lass doch mal kurz zu Borra rüber switchen. Ich habe auf jeden Fall in meiner Erinnerung der Radsportjahre, die ich verfolgt habe, noch nie so einen Umbruch in einem Team verfolgt. Oder seht ihr das anders?
Nee, darf ich den kurz runterbrechen?
Da brich ihn runter.
Ich finde ihn halt. Ja. Und zwar kommt der Sam Bennett zurück nach Hause, wie er selbst geschrieben hat, nachdem er von Patrick Lefebvre die letzten Monate gescholten wurde.
Nachdem er erstmal zu Hause rausgeflogen ist.
Genau. Er bringt mit als Anfahrer, also sein Sprintzug wird sein Shane Ashbold, Ryan Mullen, der kommt von Trek Segafredo, Shane Ashbold kommt von De Koenig zusammen mit Sam, dann Marco Haller von Bahrain, auch sehr guter Mann, und Danny van Poppel von Intermarché Wanty Gobert. Finde ich mega interessant, diesen Sprintzug. Mhm. Dann kommt für die Berge, Gesamtwertung, kommt Sergio Higuita. Ich glaube, da freuen wir uns alle sehr, dass der kleine Mann nach Deutschland kommt. Geiler Typ. Der kommt von, Education First.
Endlich ein Kolumbianer bei Borra.
Dann Alexander Vlasov.
Moment mal, Higuita ist von, ja gar kein Kolumbianer, Astana. Oder?
Doch.
Doch, der ist Kolumbianer.
Okay.
Und dann Jay Hindley von Team DSM und der Belgier von Auto Eder, den ich nicht aussprechen kann, der gerade alles rasiert. Der Neoprofi wird. Soll wohl auch kommen. Finde ich auch krass. Also sprintzugmäßig finde ich es krass. Ich meine, Rudiger Selig geht zu Lotto Soudal, der geht weg. Pascal Ackermann geht weg. Ich weiß nicht, was mit Andreas Schillinger ist, mit Schwarzmann. Ob die bleiben dürfen oder ob sie bleiben können, wie auch immer.
Es sind in der Liste noch drei Plätze frei.
Ich finde den Sprintzug sehr interessant. Auch gerade so mit Pöstlberger, den man auch hat, kann das schon ziemlich marschieren, wenn man einen guten Plan hat und sich einspielt.
Auch,
ne? Also ich mein, bitte
auch Jordi
Sammel.
Mois ist ja jetzt
nicht
schlecht in seinem ersten Jahr in den Sprints bisher. Ja. Martin Laas wird auch ganz langsam immer besser.
Ja.
Ja, dabei bei dem sehe ich jetzt nicht, dass er so in die erste Riege
vorstößt. Jetzt also, so anfahrtechnisch halt.
Wenn er
überhaupt
bleibt, ne?
Ja.
Ich meine, der hat jetzt gerade mal was
wieder gewonnen. Bleibt.
Martin Laas hat schon verlängert.
Ja.
Okay.
Ja, der hat verlängert, Haben sie bekannt gegeben. Aber ich finde es einen interessanten Sprintzug und ich finde vor allem die Verpflichtung für die Berge interessant. Und mit Vlasov hat man wohl die Tour im Auge, was Gesamtwertung angeht. Auch in kurzweiliger Zukunft. Und Higuita, ja, der wird jetzt kein Rundfahrer sein, aber halt, der wird halt für Spaß sorgen. Vor allem, ey Mann, könnt ihr euch vorstellen, so ein kleiner Fahrer, ich meine, Cesare Benedetti ist auch nicht der Größte, aber Higuita ist ja nochmal kleiner. Und ich hab mich so sehr daran gewöhnt, dass er dieses Kinderrad fährt von Cannondale, plus diese sehr, sehr kleinen Klamotten und jetzt fährt auf einmal ein Bora-Klamotten. Ich finde das so geil, Mann. Ich mag den Typen so sehr.
Ja, ich gucke ja immer, ob da vielleicht mal ein Rad abfällt am Ende der Saison. So.
Ey, aber stell dir mal
Fabro und Benedetti haben meine Größe schon.
Aber stell dir mal vor, Markus Burkhardt muss Higuita ans Hinterrad nehmen auf der Windkante. Wie lustig das aussieht. Genau, also Bora hat ein geiles Line-Up für den Sprint und auch für die Gesamtwertung. Ich bin gespannt, was man daraus macht und was mit Buchmann passiert. Man holt sich jetzt so viele Hochkaräter rein.
Ja, auch ein Keldermann so, ne? Und Patrick Konrad wird gar nicht mehr als GC-Fahrer mit 2 siebten Plätzen beim Giro gewertet.
Ja, aber also ich finde, ohne jetzt irgendwie Leuten zu nahe zu treten, weil ich war nie auf dem Niveau unterwegs, aber ich finde, du, also wenn du beim Giro Top 10 fährst, heißt nicht, dass du bei der Tour Top 10 fahren kannst.
Nee, das heißt
und ich glaube, die Tour
Fall.
Und ich glaube, wenn man von GC-Fahrern redet, redet man oft halt vom potenziellen Podiumskandidaten. Und ich glaube, das kann Patrick noch nicht. Aber was er halt kann, ich finde, was man bei der Tour ja auch gesehen hat und auch bei Olympia, dass er ein sehr guter Eintagesfahrer ist. Ja, also ich finde, der ist schon in der Lage, so ein großes Eintagesrennen zu gewinnen und kürzere Rundfahrten. Ja. So ein bisschen wie Schachmann.
Also bei der Vuelta jetzt ist ja zum Beispiel ein Großschattner der Kapitän.
Da hat der schon verlängert?
Sehe ich ja, der ist drin.
Okay.
Da sehe ich gar nicht so den, also das ist jetzt für mich wahrscheinlich einfach nur nicht sichtbar, so den Unterschied zu Konrad zum Beispiel eigentlich so vom GC-Potenzial
ja,
her.
Ich würde den Großschattner noch ein bisschen konstanter in den hohen Bergen einschätzen. Mhm. Aber dafür den Patrick Konrad explosiver und gefährlicher, wenn es um Etappen geht. Ja. Aber ja, ich finde es auch schwierig. Aber ich meine, du kannst halt nicht 10 Gesamtwertungsfahrer haben. Du musst dann ja, irgendwann klar. unterteilen. Und ich glaube, dass ein Conny damit zufrieden ist, wenn er bei der Tour noch eine Etappe nächster gewinnt, vielleicht.
Denke ich auch.
Oder ein großes Eintagesrennen.
Ja, ist ja auch nochmal ein Unterschied, ne?
Als jetzt nochmal Top 10.
Ob du Top 10 potenziell fahren kannst bei einer Grand Tour oder Podium. Das ist schon nochmal ein Unterschied.
Ja, genau. Wen haben wir jetzt?
Ich denke mal, das werden die da
der Podium
schon ganz
könnte.
Gut bewerten können, ne? Bei Bora. Also die kennen ihre Fahrer jetzt ja über lange Jahre hinweg. Sehen da vielleicht jetzt auch eben nicht mehr das Steigerungspotenzial, sondern andere Möglichkeiten mit den Fahrern, eben Etappensiege oder halt als sehr, sehr guter Helfer. Und da muss man sich halt eben noch was dazu holen. Und ich denke, die haben keinen unüberlegten Transfer getätigt. Und ja, wie wir wissen, macht so ein gutes Performance-Management schon einen großen Unterschied. Und vielleicht hat man da jetzt auch mit dem einen oder anderen, den man da holt, noch jemanden, wo man sagt, okay, da können wir noch mal einiges rausholen und bringen eben so jemanden von einem potenziellen Top-10-Fahrer zu einem potenziellen GC-Fahrer. Und dann lastet auch nicht immer alles an einem Buchmann, sondern man hat eben noch ein paar Optionen mehr, die man ja auch braucht übers Jahr hinweg, drei große Rundfahrten.
Du sagst ja auch selber, die Taktik ist nicht mehr wie früher mit einem, sondern gehen ja eigentlich alle mit 2, 3 möglichen Kapitänen an den Start.
Ja, und was ich interessant finde, ist, wie das Budget, was ja zum Teil Sagan und seine Helfer verschlungen haben, wie das jetzt aufgeteilt wird. Also ich glaube nicht, dass man auf einmal mehr Budget zur Verfügung hat, aber sondern halt einfach eine andere Verteilung da ist. Finde ich krass, welche Leute man holt. Und ich finde, da haben sie sehr schlau eingekauft. Jay Hindley, bin ich gespannt, was bei dem noch geht. Schon 2. beim Giro, letztes Jahr hinter Theo. Und Vlasov, dieses Jahr 4. beim Giro. Also da, deswegen, also ich bin echt gespannt. Das sind nicht Leute, wo man sagt, die fahren definitiv aufs Podium, schon gar nicht bei der Tour. Aber es sind auf jeden Fall auch Leute, wo man sagt, wenn es gut läuft, können die eine Vuelta oder ein Giro gewinnen. Ne? Mhm. Also so Tour ist immer noch mal was anderes. Ich glaube, da haben sie keinen, der aufs Podium fahren kann, um ehrlich zu sein. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber, also zumindest sehe ich es gerade noch nicht. Aber Giro und Vuelta finde ich selbst ein Sieg in Reichweite mit den Leuten.
Was, jetzt hast du gerade das Sagan-Thema nochmal angesprochen. Was denkt ihr, wie fühlen sich oder wie happy sind die Jungs, die Sagan mitnimmt? So, oh ja, wir gehen jetzt zu Total Direct Energy. Das ist so ein Oss und ein Botna und
ich glaube, denen ist es relativ egal. Der Check wird immer noch groß sein. Und
Paul hat das eben schon ganz gut gesagt. Ne? Ich meine, die werden so oder so ihr Ding machen. Die sind erfahren genug, wissen genau, was sie zu tun haben. Bringen ja auch noch so ein bisschen Stuff eigentlich immer mit. Also Team Sagan ist ja nicht immer nur die Rennfahrer, sondern eben auch Betreuer. Und ich weiß nicht, ob Sagan immer noch mit seinem Coach durch die Gegend reist, aber der bringt ja immer einiges noch mit. So, und das ist so ein Typ, den kannst du halt in jedes Team reinsetzen. Der bringt sein eigenes Zeug mit und macht sein Ding. Und ja, ich bin eher mal gespannt, so wie das vielleicht ihn auch nochmal jetzt neu motivieren kann, einfach in so einem Team. Ich glaube, der Hype in Frankreich wird auch
mit Micky Terpstra zusammen auch.
Ja, der,
ja auch da,
der
ne? Also Terpstra hat es ja auch selber gesagt, also er begrüßt das ja, dass Sagan jetzt kommt und vielleicht kann das dann nochmal richtig nach vorne gehen. Wieso nicht? Also das
Die fahren, Entschuldigung, ganz wichtig, die fahren auch neue Räder. Die fahren jetzt noch einmal. Genau, das, ich glaube, das wird auch eine große Relevanz haben.
Specialized dass bleibt die aber auch vielleicht bei Bora.
Ist das sicher?
Ja, die werden
ich
noch
Canyon
ein Team
gehört,
extra nehmen dann.
Okay, krass.
Ja, das, also das Gerücht mit Canyon gab es mal, aber so, was mein letzter Stand ist, dass jetzt einfach Specialized noch ein Team mehr macht.
Ja. Also ich habe es auch schon gelesen,
weil ich finde
es so als Statement.
Ja, weil ich finde es nämlich interessant, dass, Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe, aber ich finde diesen, also unabhängig davon, dass Sagan dann rüberkommt, aber ich finde diesen Know-how, was auf einmal Total Direct Energy bekommt durch Specialized, ist halt auch immens, ne? Also einfach an Wissen für die ganzen Klassiker auch, und die haben ja schon Klassiker-Talent, ne? Die kriegen es ja noch nie sortiert, hat man das Gefühl. Mhm. Und da bin ich gespannt, was daraus entsteht, weil wenn Sagan dann gut ist und die behalten Niki, der fällt auf einmal auch wieder auf Specialized, wie schon bei Deceuninck. Du kriegst ein ganz anderes Equipment, andere Reifen, andere Laufräder, pipapo. Dann kann das schon nochmal in eine andere Richtung sich entwickeln.
Ja, also gerade bei den Klassikern schätze ich die eigentlich jetzt nochmal richtig stark ein. Also wie gesagt, wenn jetzt auch nochmal so ein Terpstra so einen dritten Frühling bekommt, kann ich mir schon vorstellen, dass sie da ganz vorne mitfahren können. Mir fällt gerade der Name nicht ein von dem jungen Franzosen.
Ich wollte es auch gerade sagen, aber mir fällt da auch nicht an.
Der mit der eigentlich den gleichen Style fährt wie du, Paul, also auch so ein Schnäuzer. Ist es Turgi?
Turgi ist.
Genau, der hatte jetzt auch schon ein paar Top-5-Platzierungen gehabt bei den belgischen Eintagesrennen. So.
Der war mega stark, ja.
Borstenhagen fährt er auch noch. Also, da
genau,
sind schon
Turgi
einige, halt die theoretisch Radfahren könnten. Und wie du sagst, wenn da jetzt nochmal so ein frischer Wind reinweht, neues Equipment. Ja, für mich auch so eine spannende Mannschaft nächstes Jahr, ehrlich gesagt. Ja. Die Trikots sind ein bisschen bunt, aber ansonsten so wird das schon ganz cool werden. Also wer weiß überhaupt, wie die nächstes Jahr aussehen werden. Aber
Gut. Okay. Ein Thema haben wir noch stehen, das können wir aber relativ kurz abhandeln, nämlich Vuelta Preview.
Keine Ahnung,
hat sich keiner angeguckt. Das machen wir dann.
Das ist halt auch die Vuelta.
Das machen
ne?
das wir dann
so
nächste
so.
Woche einfach.
Ja, irgendwie, man ist halt, also Vuelta ist immer noch so halt irgendwie da am Ende vom Jahr, aber so richtig heiß ist man darauf erstmal nicht, ne? Ja, okay, ist jetzt eigentlich, die ganz großen Sachen sind vorbei, dann kommt aber auch nochmal irgendwann WM, aber so irgendwie, die fällt so ins Sommerloch. Finde ich.
Ja, und ist ja auch früher so von der Historie her, Radsport hat sich natürlich verändert, aber von allem, was ich so gelesen habe, war das ja früher dann teilweise so, dass du da mit einem Team, mit der Hälfte vom Team angetreten bist, die eigentlich gar keinen Bock mehr hatten, nach Hause fahren wollten. Ich weiß nicht, wie das jetzt auch vielleicht schon ist, so, ich meine, das Thema haben wir ja jetzt groß gehabt, Transfers und so weiter, du bist eigentlich vielleicht, je nachdem,
also
wie die
ist
Stimmung
natürlich
ist,
erstmal gerne
durch mit deinem Arbeitgeber?
Ja, dann fährst du meistens eigentlich die Vuelta nicht mehr. Mhm. Also eigentlich ist es dann gerne eine Rundfahrt, wo man jetzt Leute hinschickt, wie zum Beispiel den Doni oder den Ben Zwiehoff, also Toni Palzer und Ben Zwiehoff bei Bora, um die eben noch eine Grand Tour fahren zu lassen jetzt, um vielleicht im nächsten Jahr nochmal einen Schritt weiter zu sein mit den Fahrern. Und viele junge Fahrer gehen auch dahin. Und es ist halt einfach, er ist jetzt ja schon im letzten Drittel der Saison einfach, wo viele Rennfahrer einfach schon müde sind, gerade wenn die schon eine Tour oder so gefahren sind, ist das da jetzt nicht mehr so hart umkämpft, also so stressig auf den Etappen einfach, wie jetzt noch bei den Rennen, sag ich mal, bis zur Tour. So, ne, danach wird eigentlich alles auch abseits der Vuelta, also die ganzen Eintagesrennen in Belgien, die kleineren, die es jetzt gibt. Das ist dann auch immer so, ne? Da gibt's dann halt irgendwie 60 Rennfahrer, die sind da top motiviert und auch noch in guter Form und fahren dann richtig hart. Und die anderen 120 oder die anderen 100, die sind vielleicht schon ein bisschen müde, ja, körperlich, mental müde. die geben das dann ein bisschen entspannter an und da kann es ja halt oft auch mal passieren, ne, dass bei so einem Eintagesrennen einfach mal die Hälfte dann aussteigt irgendwann oder aus dem Rennen genommen wird, weil halt einfach sie dann nicht mehr nicht mehr vorne mitfahren. Aber ja, zurück zur Vuelta ist halt ja immer noch für ein paar Fahrer ein absolutes Highlight. Aber für viele eben auch die erste Grand Tour oder sie fahren es halt noch mit, weil sie es müssen. Ne? Gibt es mit Sicherheit auch ein paar. Aber da ist halt einfach dann so ein bisschen der ganz große Druck raus, sage ich mal. Ne? Also klar, für die, die da um den Sieg fahren und auch in den Finals der Etappen wird schon richtig Radrennen gefahren, aber so die Grundstimmung ist, glaube ich, ein bisschen entspannter als bei der Tour.
Ja, da zum Beispiel treffen jetzt auch so bei den Favoriten Leute aufeinander mit ganz anderen Historien, was allein dieses Jahr angeht. Ich habe jetzt Burgos verfolgt gerade, was ja jetzt tatsächlich da stattgefunden hat, wo die Vuelta auch anfängt. Also die erste Woche der Vuelta ist, ein paar Etappenteile sind identisch mit der Burgos-Rundfahrt. Und
schön da.
Bitte?
Ist schön da.
Ja. Und dann hast du da jetzt Leute gesehen, man konnte das Ergebnis der Vuelta a Burgos nicht so richtig deuten, weil auf der ersten Etappe schon Hochkaräter ganz viel Zeit verloren haben und mit der Gesamtwertung gar nichts mehr zu tun hatten. Die Spanier, man konnte das nur mit spanischem Kommentar gucken, was am Schluss relativ geil war bei der letzten Etappe, als die gecheckt haben, hat ja dann Hugh Carthy gewonnen, die letzte Bergankunft. Und dann haben die so 30 Sekunden später ungefähr gecheckt, dass Mikel Landa gewonnen hat, die Gesamtwertung. Dann sind die komplett ausgetickt. Erstmal Landissimo und hier Landa ist back und ja, aber ein Egan Bernal zum Beispiel oder ein Yates, die haben eben auf der ersten Etappe schon so viel verloren, dass sie mit der Gesamtwertung gar nichts mehr zu tun hatten. Und aber was ich sagen wollte, da ist jetzt ein Hugh Carthy, der scheinbar in Topform zu sein scheint und auch bei der Vuelta, ich glaube, letztes Jahr relativ weit vorne mitgefahren ist, oder war das vorletztes Jahr? Auch Podium gemacht hat, ne?
Nee, letztes Jahr
hat auch die Etappe da in dem steilen Berg gewonnen. Ne?
Genau, richtig. Und der ist ja ultra heiß. Der hat ja dieses Jahr jetzt, das ist ja sein Highlight dieses Jahr. Und dann kommt ein Bernal, der hat schon Giro gewonnen, der kann jetzt die dritte Grand Tour gewinnen. Die hat er noch nicht gewonnen. Giro und Tour hat er schon. Ja, dann kommt ein Adam Yates, glaube ich, ne, mit Ineos. Guck gerade nochmal. Genau, Adam Yates, der auch jetzt noch nicht von Ineos auf Grand Tour geschickt wurde. Da sind auf jeden Fall, Carapaz, denke ich, wird, wenn es nicht anders läuft, in die Helferrolle für die anderen gehen. Für den wurde schon genug gefahren dieses Jahr, der hat auch schon genug gewonnen. Ja gut, dann ist so ein Movistar, die haben immer was zu beweisen in Spanien. Ein Landa will auf jeden Fall auch, der war beim Giro in Topform. Mal sehen. Und ja, Bora mit einer lustigen Truppe
am Start. Landa ist doch rausgestürzt beim Giro.
Genau, der war aber richtig gut in Form. Ja. Ist ja aber ganz am Anfang rausgestürzt, man konnte nur schon...
Ja gut, aber auch Zweiter geworden wäre wie Caruso, weiß ich nicht. Also ich glaube, das ist am Ende... Ist, glaub
ja,
ich,
Caruso fährt auch mit rein, übrigens. Ja. Gino Mäder, Marc Padun, ja. Bahrain, Wout Poels, Jan Tratnik, auch gute Mannschaft am Start da.
Ich sag mal, Landa gewinnt.
Gut. Okay, würde ich sagen, ich will ja nicht unterbrechen, aber ich muss tierisch auf Toilette und ich würde sagen, dass wir langsam mal an der Raststätte anhalten.
Ja, wir sind doch jetzt da auch. Weiter. Wir sind jetzt bei unserem Gast. Da kannst du vielleicht...
Sind wir nicht da? Vielleicht kann ich mir auf Toilette
gehen. Das ist ein Stauente im Handschuhfach, Paul.
Der fährt immer 24 Stunden Rad da. Der hält wahrscheinlich auch nicht an. Genau. Also.
Ja, okay, Tür auf. Raus, Paul. Cut. Ja, wir haben geklingelt. Es macht uns auf. Ich glaube, die meiste von unserer Hörerschaft hat schon erraten, wo wir heute hingefahren sind. Nach Österreich zu Christoph Strasser. Hallo.
Hallo, grüß euch.
Erstmal, erste Frage kurz. Darf Paul bei dir aufs Klo?
Ich muss so dringend.
Natürlich, ich hab sogar zwei Toiletten in der Wohnung. Es ist der pure Luxus da. Also wir kennen auch parallel.
Sehr gut, dann höre ich auf der Hälfte an und gehe aufs andere.
Sehr, sehr gut. Ich habe schon gesagt, ich mache eine kleine Vorstellung und danach bin ich gespannt, was Paul und Andi schon von dir gewusst haben oder wie sie, oder ja, bevor wir die Vorstellung machen, frage ich einfach direkt. Erstmal Andi. Name Christoph Strasser, was fällt dir ein?
Habe ich auf jeden Fall schon gehört und kürzlich mitbekommen, dass du 1000 Kilometer an einem Tag gefahren bist. Und bis dahin habe ich irgendwie den Namen hier und da mal aufgeschnappt, aber wusste da ehrlich gesagt noch nicht so viel.
Paul?
Ja, bei mir auch. Also, dass du ein paar Mal die RAM oder wie auch immer das heißt, Race Across America gewonnen hast. Und dass du in Berlin auf dem Tempoverfeld auch schon deine Kreise gedreht hast. Genau, also ja, den Namen kenne ich jetzt schon seit ein paar Jahren auf jeden Fall.
Jo, also das wäre bei mir auch auf jeden Fall vor diesem über 1000 Kilometer in 24 Stunden war der Name Christoph Strasser bei mir auf jeden Fall fest mit dem Race Across America verbunden. Wusste ich, dass er da irgendwie, wenn er mitfährt, meistens unschlagbar ist und ist aber jetzt auch nicht so der Bereich des Radsports, den ich jetzt so ganz aktiv verfolge, aber immer schon irgendwie Christoph Strasser, wenn es weit geht, ist das der Mann. Ich steige kurz ein. 38 Jahre alt. Ich dachte mir, wer Besenwagen hört, hat ja schon mal jetzt so von Langstreckenathleten, zumindest bei uns Jonas Deichmann, gehört. Muss man aber auf jeden Fall gleich mal einordnen. Das macht der Christoph noch mal ein bisschen anders. Ist auf jeden Fall ein Ultraathlet. Aber mehr, glaube ich, auf jeden Fall ein bisschen mehr auf Performance ausgerichtet als Jonas Deichmann. Also bei Christoph Strasser geht es dazu noch um absolut höchste Geschwindigkeit auf der Langstrecke. Er hat das Race Across America meinen Aufzeichnungen zufolge 6-mal gewonnen. Ist das richtig?
Ja, das stimmt, genau.
Auch den Streckenrekord, ich glaube, 2-mal verbessert.
Und ja, ich war halt bisher der Einzige, der es unter 8 Tagen geschafft hat, die knapp 5000 Kilometer. Und das war 2013 das erste Mal und 2014 habe ich dann noch einen draufgesetzt. Und jetzt steht die Bestmarke bei 7 Tagen, 15 Stunden und ein paar Minuten. Und es wird wahrscheinlich schwierig werden, nochmal schneller zu fahren, weil jetzt die Strecke ein bisschen geändert hat. Es ist ein bisschen länger geworden und das ist natürlich auch nicht jedes Jahr gleich. Und eigentlich müsste man ja sagen, die Durchschnittsgeschwindigkeit ist das, was wirklich zählt, die man vergleicht. Aber natürlich so plakativ ist halt immer die Frage gewesen, ob es unter 8 Tagen gelingt. Und das habe ich eben 2-mal schon geschafft.
Ja, ist ähnlich wie Paul jetzt bei diesem seinen 96-Hours-Ding. ja, den Vergleich werde ich heute auch noch öfters mal ziehen, was Paul da macht und was du da machst.
Ja, es das gibt kann noch, man nicht vergleichen, im Übrigen.
Es gibt noch 2 andere Ultra-Races, wo du natürlich auch schon mehrfach erfolgreich warst. Das ist das Race Around Austria und Around Slovenia, die 2. Das kannst du gleich auch nochmal erklären. Ich denke, die stehen auch relativ weit oben da. Du hast einen Rekord einmal quer durch Australien. Das können wir vielleicht mit Jonas Deichmann mal vergleichen, der auch solche Rekorde hat. Aber wahrscheinlich auch wesentlich langsamer. Und eben mehrmals, es gibt aber auch verschiedene Kategorien von diesem 24-Stunden-Weltrekord. Auf der Straße oder beziehungsweise auf der Bahn geht es ja da immer um den Stunden-Weltrekord, aber da gibt es noch mehrere Kategorien für den 24-Stunden-Weltrekord. Lass doch einfach mal da anfangen, weil das ist jetzt irgendwie das Aktuellste und das ist wirklich mehr als beeindruckend und war eigentlich nur ein Testlauf. Fangen wir vielleicht mal an von den Kategorien von den 24-Stunden-Weltrekorden und was hast du gemacht?
Es gibt grundsätzlich 3 Kategorien. Die, ich sage einmal, schwierigste und beschissenste, die habe ich 2017 irgendwie, oder 2016 wollte ich es eigentlich schon machen, nämlich auf der Bahn Indoor im Velodrom und bin dann aber von einer Verkühlung ausbremst worden und habe es dann 2017 gemacht. das ist wirklich am ehesten vergleichbar mit dem Stundenrekord. Nur halt nicht eine Stunde, sondern einen Tag. Und ich habe mir das halt im Vorfeld auch so irgendwie überlegt und ausgerechnet und bin eigentlich nie wirklich auf der Bahn gefahren. Ich habe für das speziell angefangen, da überhaupt erst einmal zu trainieren im Dusiker Stadion in Wien, das glaube ich mittlerweile schon Baustelle ist oder jetzt dann demnächst abgerissen wird. Und dann habe ich gemerkt, dass das eigentlich ziemlich Spaß machen kann, auf der Bahn zu fahren. Und habe da, die längste Einheit war 6 Stunden und dann habe ich einfach gerechnet mal 4. Da bin ich damals gefahren 250 Kilometer in 6 Stunden und es hat sich gar nicht so schlimm angefühlt. Habe mir irgendwie eingeredet, ja eigentlich, das geht schon, das macht auf eine gewisse Art und Weise eh Spaß. Ich habe Musik gehört dabei und das kann ich sicher 4-mal hintereinander machen mit der gleichen Leistung. Und habe damals schon geträumt von den 1000 Kilometern, weil das halt einfach so eine richtige Schallmauer ist und irgendwie so die große Frage ist oder war, ob das halt jemals in 24 Stunden gehen kann. Und wenn es geht, dann natürlich am ehesten auf der Bahn, weil du hast die perfekte Umgebung, den schnellsten Belag und kein schlechtes Wetter und so. Und wie dann in Kränchen, wo auch der Jens Vogt seinen Stundenrekord gemacht hat, gefahren bin ich extrem eingegangen, habe nach 2 Stunden irgendwie meine Leistung überhaupt nicht mehr halten können und ich habe dann einfach 22 Stunden wirklich scheiße gelitten. Das waren auch die 24 schlimmsten Stunden meines Lebens, die ich bis jetzt erlebt habe. Und danach habe ich eben gesagt, das mache ich sicher nie wieder. Und dann gibt es eben noch die 2 anderen Kategorien, nämlich Road und Outdoor Track. Das heißt, man kann auch vom Outdoor...
Darf ich mal ganz kurz reinhaken? Also... Du hast gerade gesagt, ja, ich bin 6 Stunden gefahren, 250 Kilometer. Ja, und es hat Spaß gemacht, ein bisschen Musik gehört. Und das jetzt mal 4, kann ich mir schon vorstellen. Ich finde das, also erstmal schon 6 Stunden auf der Bahn fahren, finde ich insane. Und das halt dann noch mal 4. Und dann immer noch zu sagen, ja, das kann ich mir spaßig vorstellen. Es war am Ende nicht spaßig, wie wir jetzt gerade gehört haben. Aber ich finde das absurd, den Gedanken 4, also 24 Stunden Radfahren an sich schon absurd, aber auf der Bahn finde ich eigentlich noch viel krasser. Also jetzt gar nicht von der physischen oder von der psychischen auch Belastung. Ich meine, du fährst ja die ganze Zeit im Kreis, du hast kein Ziel.
Nicht nur das, bist du mit einem Bahnrad gefahren eigentlich oder mit einem Straßenrad?
Nein, ich bin in dem Fall mit einem Straßenradl gefahren, weil es ist bei den Regeln von der Ultracycling Association ist das quasi nicht verpflichtend und meine Überlegung war halt, dass ich zwischendurch einmal ein paar Tritte rollen lassen kann zum Entlasten oder mal kurz aus dem Sattel gehen und in Wirklichkeit habe ich glaube ich einen einzigen Tritt auslassen. Es geht einfach nicht. Ich habe das vorher nicht gewusst. Auf der Bahn, du musst treten, weil sonst rutschst du weg oder sonst stürzt du, wenn du zu langsam wirst. Und ich habe noch irgendwie genau die Zeiten im Kopf. Es waren 22 Sekunden pro Runde und davon waren, glaube ich, 4 Sekunden geradeaus, die aber auch noch innen hängen. Das heißt, du kannst niemals irgendwie kurz freihändig fahren. Zumindest ich kann es nicht, weil ich technisch das nicht so drauf habe auf der Bahn. Und dann hast du 7 Sekunden Linkskurve, 4 Sekunden geradeaus und wieder 7 Sekunden Linkskurve. Und das waren nicht 3700 Runden. Und ich habe mir das deswegen nicht so schwierig vorgestellt, weil ich halt schon so oft 24 Stunden gefahren bin auf der Straße oder beim Race Across America, wo es dann so an die 8 Tage geht. Und da weiß ich einfach, es gibt Hochphasen, es gibt Tiefphasen, es geht dazwischendurch einmal scheiße, danach geht es da wieder gut. Und du bist halt hin und wieder so in dem Flow drinnen, wo es richtig cool dahin geht. Und diese Hochphasen oder dieser Flow ist halt auf der Bahn einfach nie gekommen. Das war einfach ein Dauertief quasi.
Ja, aber man muss ja dazu sagen,
bei mir meistens auch so.
Diese 6 Stunden, 250 Kilometer ist ja auch schon knapper 42er Schnitt und da scheint es ja gut gegangen zu sein. Also da will ich mal kurz, na, du bist wahrscheinlich der erfahrenste 24-Stunden-Fahrer, den man sich so vorstellen kann. Aber da ist halt immer auch noch Watt an der Kurbel. Wie viel tritt man da? Also was, oder jetzt auch bei dem aktuellen Rekord, um sich das mal vorstellen zu können, wie viel hast du da über 24 Stunden Anliegen an der Kurbel?
Also ich habe damals 250 Watt treten in dem 6-Stunden-Probelauf und habe gewusst, dass das ist, was ich über 24 Stunden treten kann. Das habe ich einfach schon aus Erfahrung ein paar Mal damals in Berlin auf der Straße am Tempelhof und habe mir gedacht, ich kann...
Ohne Nullen.
Im Endeffekt das Gleiche bei mir, weil ich fahre sehr konstant, also ich habe das Pacing wirklich ziemlich perfekt drauf, dass ich gleichmäßig fahren kann und dann ist meistens zwischen Normalized Power und Durchschnittsleistung eigentlich null Unterschied oder 2-3 Watt, also das ist wirklich im Prinzip fast identisch. Und
okay, das ist krass.
Ja, diese 6 Stunden bin ich halt mit 250 Watt gefahren, ich habe aber so 79 Kilo herum, also ich bin doch recht muskulös und schwer, also jetzt nicht so eine leichte Bergziege. Das muss man immer dazu irgendwie dazu rechnen, wenn man jetzt Watt pro Kilo oder so sich anschaut. Und deswegen bin ich ja sehr stark auf flachen Kursen. Ja, und dann war halt das 24 Stunden auf der Bahn. Ich habe es echt nur deswegen durchgehalten, weil rundherum einfach recht viel los war. Specialized hat man da ein cooles Event organisiert, da waren Zuschauer, da war von den Sponsoren einiges los und da kannst du dann nicht einfach, da kannst du nicht aussteigen, da kommst du nicht so unter. Da hast du so viel Erwartungshaltung drumherum, dann...
Alle haben Spaß, nur du nicht.
Ja, ich bin da im Kreis gefahren, habe mein Zeitfahrhelm aufgehabt, der Funk hat nicht funktioniert. Und ich habe einfach nicht gehört, was rundherum los ist. Es war Musik, es war Moderation. In der Nacht ist Party gefeiert worden im Innenfeld. Und ich habe einfach nur ein bisschen gesehen, dass da irrsinnig viel Spaß ist in der Menge. Und, so und bei absurd, mir ist absolut kein Spaß.
Richtig. Aber es ist auch schön, du bist einfach nur der Grund, um richtig zu saufen.
In dem Fall war es schon so. Und das hat mir ein bisschen stolz gemacht, dass Leute Party feiern, weil ich da im Kreis fahre. Und das hat man schlussendlich auch geholfen, dass ich sage, ich möchte jetzt die Party nicht crashen, indem ich da aussteige oder aufgib. Aber ich muss sagen, ich hätte es wirklich nicht durchgehalten ohne dem Drumherum und habe dann auch ziemlich lang gebraucht, um das für mich selbst so als Erfolg verbuchen zu können, weil ich einfach mit meiner Wattleistung nicht zufrieden war. Das ist ziemlich krass abgefallen.
Was da geil gewesen wäre, wäre ein polnischer.
Ja, genau.
Wo ist der?
Ja. Einfach ciao.
Ciao. Ja, aber hast du es dann trotzdem geschafft, den Rekord? Oder hast du ihn verfehlt dann auch?
Ich habe es schon geschafft. Es waren damals 903 Kilometer, war die Bestmarke die aktuelle und ich habe 941 geschafft. Aber halt von meinem großen Traum, die 1000 zu knacken, war dann doch recht weit weg. Und ich habe halt auch die Leistung. Ich bin dann teilweise nur mit 180, 190 Watt gefahren am Schluss und das hat mich ziemlich frustriert. Ich habe dann erst wieder das richtig so schätzen können, dass es eigentlich echt die mentale Leistung war, das durchzuhalten. Und das habe ich dann erst realisiert, als ein paar andere nach mir das auch probiert haben und dann aber gescheitert sind oder aufgeben haben.
Ja, aber wann hast du dann angefangen? Also ich meine, ist ja wahrscheinlich auch taktisch sehr wichtig, wann du den Rekord beginnst, oder von der Uhrzeit her, vom Biorhythmus und all solchen Sachen. Oder ja, ist das irrelevant?
Das war um die Mittagszeit ungefähr. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr ganz sicher, so Mittagszeit oder früher Nachmittag. Ich bin überhaupt kein Morgenmensch. Also ich habe jetzt, Paul, von dir ein paar Dinge mitgekriegt, was du so machst und dass du um, keine Ahnung, 5 oder 6 in der Früh aufstehst und schon der Letzte bist, der da sich ins Rad schwingt. Da bin ich komplett anders getaktet. Also ich bin eher so ein Nachtvogel.
Ja, du, das ist auch nicht die Szene, in der ich zu Hause bin, ne, muss ich sagen. Also das ist auch jetzt nicht so meine Uhrzeit. Ja, aber ich finde das krass. Ich habe ja auch schon so, ich mache jetzt ja demnächst auch so, oder vor allem eine Ultra-Distance-Sache, so Badline zu 730 Kilometer durch die spanische Wüste und versuche das auch halt in unter 2 Tagen zu machen mit 15.000 Höhenmeter. Und da frage ich mich halt auch, wie das ist, wenn man morgens losfährt und quasi schon den ganzen Tag Rad fährt und dann in die Nacht kommt. Weil ich glaube, es ist einfacher, wenn man spät losfährt und dann quasi, Anführungsstrichen, frisch durch die Nacht fährt, ne? Und dann halt quasi am helllichten Tage in diesen Tiefpunkt reinfällt, weil dann ist es, glaube ich, einfacher, die Leistung aufrechtzuerhalten, ne? Oder sich zu motivieren, als wenn man nachts halt durchfahren muss, oder? Als wenn man so 2 halbe Nächte hat quasi.
Ja, da stimme ich dazu, aber ich glaube, das ist wirklich sehr subjektiv und individuell, aber für mich ist es gleich und ich habe jetzt da bei dem 1000 Kilometer Versuch vor 3 Wochen sind es mittlerweile, habe ich mir mal die Startzeit selbst aussuchen können, da war der Kurs selbst zum Aussuchen und überhaupt die ganze Location selbst zum Organisieren und habe eben auch den Start für 17 Uhr am Abend angesetzt mit dem Hintergedanken, dass ich quasi Erwartung oder in Befürchtung eigentlich eines heißen Tages, möchte ich lieber am Abend starten, wo es recht kühl ist. Und wenn ich da am Vormittag starte und du hast die ersten 10 Stunden irgendwie schon eine Mörderhitze, dann kann das ziemlich katastrophal werden schon am Anfang.
Und dann hat es geschifft.
Ja. Um jetzt so kurz den roten Faden nicht zu verlieren, es gibt eben diese Indoor-Kategorie in 24 Stunden, eine Outdoor-Track gibt es noch, das habe ich noch nicht gemacht. Das mache ich vielleicht in Zukunft, das wäre jetzt ja eigentlich mein Ziel gewesen, heuer im September, und eben Outdoor-Road quasi. Und Road habe ich 2015 in Berlin, da sind es 896 Kilometer waren, und jetzt eben im Zeltweg ist aus der Generalprobe eigentlich schon das Meisterstück irgendwie geworden, das ich mir gar nicht erwartet habe. Und da war sicher auch ein großer Faktor, dass das Wetter echt gut war für mich. Also Mitte Juli, 15 Grad, ist eigentlich ein Jackpot, wenn man sich das vorher aussuchen kann. Das war wirklich, wirklich super, weil es jetzt sehr heiß werden können. Und die 9 Stunden Regen am zweiten Tag, das in 24 Stunden hast du nie perfektes Wetter. Das ist utopisch. Deswegen muss ich sagen, besser 9 Stunden Regen bei 15 Grad als wie 35 Grad und irgendwie schwüle Hitze oder so.
Ja, jetzt sag, was ist es geworden?
Ja, es sind 1026 Kilometer geworden. Und ich habe halt echt vom Training her, von der Vorbereitung her, recht genau gewusst, wenn ich mir Leistung bringen kann, wenn die Verpflegung passt, wenn nichts Gröberes passiert, dann kann ich so 270 Watt treten. Das ist so der Bereich, den ich anpeilt habe, und es ist dann auch ziemlich exakt gelungen. Aber ich war jetzt komplett überrascht, dass dabei ja fast 43 km/h rausgekommen sind. Also dass diese Leistung diesen Speed ergibt, das war für mich die große Überraschung.
Aber okay, Thema Ernährung und so, wie machst du das? Hältst du an? Welche Strategie fährst du? Also ich meine, man sagt ja, ich weiß nicht, ob du das verraten willst, ist wahrscheinlich auch ein Geheimnis oder ja, Dinge, die man irgendwie rausfinden muss, aber weil, ich versuche halt, also ich mache bei weitem nicht so lange Sachen wie du, ne? Aber ich meine, ich bin jetzt irgendwie auch 10 Stunden oder 11 Stunden am Stück Rad gefahren, das ist jetzt noch nicht mal die Hälfte von dem, was du da machst, aber es ist dann schon irgendwann schwer, so diese 80 bis 100 Gramm Kohlenhydrate aufzunehmen, ne? Also ich meine, klar, man kann es über Trinken machen, aber auch so in der Vorbereitung, ne, der Magen hat dann halt irgendwann schon mal keinen Bock mehr so richtig. Wie ist das bei dir?
Ja, es ist so, wie du sagst, ich würde es nicht lachen müssen, weil du fragst wegen Anhalten. Ich habe insgesamt 2 Minuten Stehzeit gehabt in die 24 Stunden und das ist irgendwie so, da bin ich oft gefragt worden, hey, das ist ja Wahnsinn, so kurz und wie machst du das? Ich habe mir dann irgendwann einmal die Jacke anziehen müssen am Schluss und auch mal ein Trikot über den Zeitfahranzug drüber, weil es uns einfach so kalt geworden ist. Und zweimal habe ich einen platten Reifen gehabt und ich muss sagen, 2 Minuten Stehzeit ist eigentlich sehr viel, weil normalerweise gibt es da 0 Stehzeit, also es gibt keinen Grund, in 24 Stunden stehen zu bleiben. Trotzdem waren die 2 Minuten für viele ganz erstaunlich. Und die Ernährung geht natürlich in dem Fall ausschließlich flüssig. Also das ist ja kein Geheimnis. Ich habe da so ein Produkt, so eine Flüssignahrung, das kommt eigentlich aus dem Krankenhausbereich. Das ist so eine Kohlenhydrat-, Fett- und Eiweißkombination und dann halt noch so ein reines Kohlenhydrat-Elektrolytgetränk dazu. Und das mit den 100 Gramm Kohlenhydraten in der Stunde ist natürlich schon eine wüde Geschichte. Also das ist auf Dauer echt, echt schwierig, aber das kann man auch trainieren. Man kann den Magen-Darm-Trakt im Training auch heranführen an das Ganze. Und ich glaube, das ist auch wirklich der Schlüssel schlechthin. Und ich stelle mir das halt bei unsupported Dingen ganz schwierig vor, dass du da irgendwie erstens ausreichend und zweitens in guter Qualität die Nahrung dann irgendwie besorgen kannst und zu dir nehmen kannst. Bei mir ist es halt so, dass das Betreuerteam im Auto hinter mir ist und halt quasi noch, wir haben da so ein Protokoll und so eine Vorgabe und da kriege ich halt regelmäßig meine Getränke, dass ich da wirklich gut versorgt bin. Muss aber dazu sagen, nach 2 Stunden war mir so schlecht, mir ist schon alles wieder raufgekommen. Ich habe immer das Elektrolytgetränk schmeckt nach Pfirsich und die Flüssignahrung schmeckt nach Schoko. Und ich habe dann immer so im 2-3-Minuten-Rhythmus habe immer so den kombinierten Pfirsich-Schoko-Geschmack im Mund gehabt. und habe dann ein zweites, drittes Mal schlucken müssen, so wie ein Wiederkäuer, bei dem das vom Magen ein paar Mal retour kommt. Aber ja, wie ich dann die Krise überwunden habe und der Magen sich dran irgendwie drauf eingestellt hat, dann habe ich das echt bis zum Schluss durchziehen können und auch nie wirklich schlechte Beine gehabt. Also die Energie und die Kraft in die Oberschenkel hat bis zum Schluss gehalten.
Wie viel Schokolade oder Pfirsich hast du seitdem noch schon wieder gegessen?
Ja, seitdem weniger. Es ist sowieso witzig, wenn du, ich fange da 3 Tage vorher damit an, dass ich da morgen drauf einstellen kann, dass ich, also ich habe jetzt nicht nur fettes Müsli zum Frühstück und dann Umstellung auf Flüssignahrung, sondern 3 Tage vorher schon das gleiche Programm. Und nachdem, sprich 3+1, also 4 Tage ausschließlich Schoko und Pfirsich, habe ich dann eigentlich eher Lust auf eher Pikantes, Salat, Essig, Pizza.
Eine schöne Haxe.
Ja, genau.
Aber
ja. Bedeutet das nochmal Schwenk beim Race Across America 10-11 Tage nur flüssig?
Ja, genau.
Wie viel Stehzeit da? Wie viel Schlaf da?
Ja, da ist die Stehzeit ungefähr 2 Stunden pro Tag. Also ich habe bei meinem schnellsten Ram war die Stehzeit insgesamt ca. 16 Stunden und Schlafzeit insgesamt ca. 6 Stunden. Also so 20 Minuten Powernaps die ersten 2-3 Tage und danach kommen die ja, Luxuspausen, die langen Pausen mit 1 Stunde Schlaf pro Nacht. Es ist halt wirklich nur möglich, so wenig zu schlafen mit einem coolen Betreuerteam. Also die halt wirklich auch mich unterhalten, mit mir reden, weil, weiß ich nicht, Jonas Deichmann zum Beispiel, der ist halt mit sich allein unterwegs und wenn du niemanden zum Reden hast und in deiner eigenen Monotonie, Gedanken versunken unterwegs bist, geht das natürlich mit so wenig Schlaf überhaupt nicht. Es wäre viel zu gefährlich, am Radl einzuschlafen.
Aber trainierst du das im Vorfeld oder kann man das trainieren oder ist das einfach auch so eine, ich meine, wie in anderen Bereichen eine Begabung? Also ich kann mir das jetzt mal ohne Mist, also davon abgesehen, dass ich auch gar keine Lust darauf habe, aber ich kann es mir einfach auch gar nicht körperlich vorstellen, dass ich das mitmachen würde und davon nicht irgendwelche, in Anführungsstrichen, Schäden am Ende des Tages davon trage, weil wenn du so, den Körper so einen krassen Schlafentzug gibst, plus dann noch die körperliche Anstrengung, kann ja auch nicht für jeden Menschen einfach gut sein, oder?
Ja, das denken sich wahrscheinlich viele auch über eine Grand Tour, Paul, ne? Das so, aber man gewöhnt sich an
ja,
vieles,
aber,
oder Talente aber sind auch unterschiedlich verteilt, ne?
Ja, genau, 5 bis 6 Stunden, das meine ich ja gerade, also 5 bis 6 Stunden Radfahren jeden Tag, dann ins Hotel, gut essen, Massage, ist was anderes als 20 Minuten Powernap am Tag oder maximal 1 Stunde pennen. Also das finde ich schon nochmal ein anderes Level an Anstrengung und auch Belastung an den Körper.
Also ja, es ist sicher nicht gesund, was ich da in 8 Tagen mache, das ist ganz klar, aber ich glaube, wer Leistungssport macht und Wettkämpfe fährt und so sehe ich das halt auch. Also für mich ist das schon wirklich so meine Vision, wo immer so die Rennfahrermentalität in den Ultraradsport reinzubringen und das ist ja teilweise oft früher ein bisschen belächelt worden, das sind halt die Radwanderer, die halt ewig lang herumfahren, ohne zu schlafen, aber das ist irgendwie sportlich wertlos. Und mein großes Ziel einfach immer von der Sitzposition, von der Herangehensweise, von der Strategie, von der Mentalität her, so ein langes Rennen, auch wie ein richtiges Rennen zu fahren. Und da steht dann halt einfach wirklich auch die Leistung und der Wettkampf und schlussendlich auch das Ergebnis halt im Vordergrund. Und wenn du Wettkampfsport machst, geht es natürlich nicht darum, gesund zu bleiben. Also es ist nicht mein Ziel, meiner Gesundheit etwas Gutes zu tun, indem ich durch Amerika fahre, ohne zu schlafen. Aber, jetzt kommt das große Aber, der Mensch hält es aus, wenn du gut trainiert bist und wenn der Körper einfach, wenn die Gelenke, wenn die Muskulatur das einfach gewohnt ist, viele, viele Kilometer zu fahren, dann geht das körperlich. Und das mit dem wenig Schlaf ist wirklich eine vorübergehende, komplett arge Erfahrung. Der Schlafentzug wird am Schluss richtig heftig, gerade im Kopf, also mit du wirst vergesslich, du kennst dich nicht mehr aus, du hast immer das Gefühl, du fährst im Kreis oder fährst den gleichen Anstieg 5-mal hintereinander hoch. Aber man erholt sich sehr schnell davon wieder und es kommen dazwischen doch immer wieder Phasen, wo es dem Kopf richtig gut geht. Und auch körperlich ist so, dass der Schlafentzug nicht so große Probleme verursacht. die Stunde Schlaf ist wirklich, dass du im Kopf wieder klar wirst oder zumindest ein bisschen klarer wirst als vorher. Körperlich geht es erstaunlicherweise wirklich, wenn du gut ernährt bist, wenn du am Anfang nicht überziehst, dass du mit einer recht soliden Leistung das aufrechterhalten kannst.
Hast du schon mal irgendwelche, oder was waren die bescheuertsten Sachen, die du schon gesehen hast, die gar nicht da waren?
Ja, das kann eigentlich recht früh anfangen. Das geht am ersten, zweiten Tag schon los und du hast bei der Einleitung schon gesagt, das Race Around Slovenia, das sind unter Anführungszeichen nur 48 Stunden oder 40 Stunden, wo man da unterwegs ist, aber es startet um 9 am Abend. Das heißt, du bist den ganzen Tag munter, fährst dann natürlich die erste Nacht voll motiviert durch und hast dann auch die zweite Nacht, wo du quasi nicht schlafen willst. Wenn du gewinnen willst, sollst du beide Nächte ohne Schlaf durchhalten. Und in der zweiten Nacht, da habe ich wirklich die komplett ärgsten Erfahrungen gemacht, habe ich mal diese Mittellinie auf der Straße, also die Straßenmarkierung in der Mitte, habe ich mir einbildet, das ist Klopapier. Da ist abgerolltes Klopapier, da liegen kilometerlang Klopapierrollen auf der Straße und es ist die komplette Unordnung und irgendwer hat da so einen Mist hinterlassen und ich muss das jetzt aufräumen. Ich habe mir dann eingebildet, ich muss jetzt das ganze Klopapier aufrollen und habe mich dann natürlich, war sehr verzweifelt, weil ich mir gedacht habe, wie soll ich das jetzt allein schaffen, in ganz Slowenien das Klopapier aufzuholen, ich brauche Hilfe. Und dann habe ich halt mein Team gefragt, hey bitte, können Sie mir helfen da mit dem depperten Klopapier? Das hat dann zu wenig Verständnis gegeben dafür. Und ja, solche Dinge können halt passieren. Oder in Amerika stehen sehr viel von diesen Ölpumpen in der Gegend herum. Du siehst dann halt, wenn du so durch die Prärie fährst, überall diese Öl-Wasserpumpen und ich habe immer nur diese Pumpbewegung gesehen und halt mir eingebildet, da steht gerade mein Mechaniker dort und dort Laufrad aufpumpen für mich und habe dann halt am zweiten, dritten oder vierten Blick gesehen, okay, das ist doch nicht der Mechaniker, sondern da steht eine Pumpe in der Landschaft.
Abschließend Race Around Slovenia, Austria, Across America. Gibt's da eine Fangemeinde? Bist du bekannt? Du warst ja jetzt schon oft, du bist Seriensieger, Rekordsieger und so weiter. Ist das a thing in Amerika oder in den USA oder in Slowenien?
Ja, es ist ganz erstaunlich, wie sich das alles verteilt. Also der Sport ist wirklich sehr populär in Österreich. Also da gibt es ja das Race Around Austria, das ist jetzt gerade am Laufen. Das hat jetzt gestern am 9.8. Hat es gestartet, wird 4, 5 oder 6 Tage dauern. Da sind viele Teilnehmer, viele Fans auf der Strecke. In Slowenien war da immer Volksfeststimmung und in Amerika ist halt ganz, ganz wenig. Da ist einfach fast nichts los, weil einfach in Amerika generell Radlfahren kaum einen Stellenwert genießt. Da gibt es halt Basketball, Football, Eishockey und Baseball und dann kommt damit lange Zeit nichts. Das heißt, das Race Across America ist wirklich in Österreich wahrscheinlich 100-mal so populär. Du kennst fast jeder über die Medien irgendwie. Und in Amerika ist das echt so ein komplett arger Randsport. Und ich merke es auch zum Beispiel, dass es in Deutschland weniger bekannt ist als in Österreich. Obwohl es schon einmal einen Sieger aus Deutschland gegeben hat, in Per Bischof 2016. Aber man sieht da, dass die besten Athleten aus dem Raum kommen, Österreich, Schweiz und Slowenien. Weil eigentlich seit 2004 immer die Sieger aus den drei Ländern gekommen sind und einmal immer aus Deutschland. Das heißt, immer aus Mitteleuropa, aus dem deutschsprachigen Raum und aus Slowenien waren die besten Athleten vom Race Across America. Das heißt, auch in den Regionen ist es halt am bekanntesten. Und wenn du halt beim Ram ins Ziel kommst, ist es oft so absurd, weil da ist halt einfach nichts. Da ist einfach niemand. Da fährst du an die Hafenpromenade und da sind ein paar Schaulustige, ein paar Leute, die gerade shoppen gehen oder sich einen Kaffee holen. Und ja, da habe ich einmal so eine lustige Anekdote erlebt. Da bin ich nach 7 Tagen 15 Stunden ins Ziel gekommen, also in dem Streckenrekordjahr. Da war es, glaube ich, 8 in der Früh oder so. Und da kommt eine Dame zu mir und ganz vorfreudig und fragt mich halt um ein Foto. Und ich bin im Ziel ein bisschen schlecht drauf gewesen, weil halt einfach, ja, ich war müde und ich war fertig und ich wollte einfach nur schlafen gehen. Und dann habe ich mir gedacht, hey, Strasser, sei freundlich, mach ein Foto mit der Frau. Und dann gibt sie ihm das Handy so her und ich möchte mich zu ihr stellen und dann schaut sie so ganz verwirrt, weil eigentlich wollte sie nur, dass irgendjemand von ihr ein Foto macht. Und dann war halt ich gerade der, was am nächsten Tag gestanden ist. Und dann habe ich sie fotografiert vor der Hafenpromenade und sie war glücklich und ist gegangen. Also sie hat nicht einmal gewusst, dass da gerade ein Radlrennen war. Und ja, so ist die Stimmung, wenn man beim Ram ins Ziel kommt.
Also da stellt sich mir jetzt die Frage, für einen Fame hast du jetzt wahrscheinlich alles nicht gemacht. Wie kamst du überhaupt auf die Idee, solche Distanzen zu fahren? Ich meine, Race Across America, das ist ja eigentlich fast jedem wahrscheinlich ein Begriff. Aber überhaupt, so wie hat sich das bei dir entwickelt? Du hast ja nicht irgendwie angefangen und bist direkt am zweiten Tag 24 Stunden gefahren. So diese ganze Entwicklung würde mich mal interessieren.
Ja, doch. Mein erstes Rennen war ein 24-Stunden-Rennen. Lustigerweise, aber halt extrem schlecht. Damals, da war ich genau 20 und habe in Österreich das über die Medien mitverfolgt, dass damals der Wolfgang Fasching Race Across America gewonnen hat. Da hat es coole Berichte gegeben im Fernsehen. Und da habe ich mir gedacht, wow, das ist irgendwie geil. Und wenn ich mal groß bin, dann mache ich das auch so in der Art.
Und aber du bist zu dem Zeitpunkt schon gefahren, Rennrad regelmäßig oder regelmäßig Rad?
Nein, also ich habe wirklich so mit 18 zum Radlfahren angefangen. Habe früher im kleinen Fußballverein im Ort gekickt. Und bin mit dem Radl manchmal so in die Schule gefahren, das waren 15 Kilometer. Ich war niemals so in einem Nachwuchskader oder ich bin nie Rennen gefahren in der Jugend. Ich war wirklich nur ein blutiger Hobby-Mountainbiker eigentlich. Und durch das, dass diese Begeisterung irgendwie übers Fernsehen und über Bücher und so weiter zu mir durchgedrungen ist, habe ich eigentlich das entdeckt, dass es den Sport gibt, dass das irgendwie sehr spannend ist, weil ich die Kombination aus Abenteuer, also so Jonas Deichmann-Style, Abenteuer und Radrennen, richtiges Radrennen irgendwie spannend gefunden habe, diese Kombi. Und das ist ja noch das, was es heute für mich ausmacht. Also ich habe dann, weiß ich nicht, Eurosport geschaut und habe bei der Tour de France gesehen, okay, Massensprint, Andi, das ist für dich jetzt wahrscheinlich schlimm. Ich habe so einen Massensprint gesehen und habe gedacht, bitte, wie langweilig ist das? Und außerdem, jedes dritte Mal gibt es einen Sturz. Also da habe ich gedacht, nein, das fetzt mich nicht so, aber eben einen ganzen Kontinent zu durchqueren, Tag und Nacht am Radl zu sitzen und dabei Rennen zu haben, das war halt faszinierend. Und dann bin ich ja so das erste Mal wirklich auf 24-Stunden-Rennen gefahren, einfach aus Spaß und mal schauen, wie das geht. Damals habe ich Mountainbike gehabt, lange Haare, ein T-Shirt und eine Laufhosen und keinen Helm. So war mein erstes Radlrennen. Ja, und dann habe ich halt irgendwie gemerkt, das ist echt faszinierend und dann von Jahr zu Jahr das gleiche 24-Stunden-Rennen wieder versucht, bis es dann nicht einmal gelungen ist, mit nur einer Stunde Schlaf oder ganz ohne Schlaf durchzufahren. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, jetzt möchte ich mein Studium einmal unterbrechen und schauen, wenn man das professionell aufzieht, ob man ja den Weg bis zum Race Across America schaffen kann, die Quali und so ein, zwei Tagesrennen und dann das ultimative Ziel halt von dem Sport zu leben. Und glücklicherweise hat sich das alles so gefügt, dass ich jetzt mein Studium nicht fertig gemacht habe, sondern tatsächlich von dem Sport leben kann.
Gut, ich muss aber kurz so reinspringen, weil wir sind ja mit so einem Camper unterwegs und wir müssten uns mal hier langsam bewegen, daher muss ich mich frühzeitig verabschieden, aber ich hätte noch zwei Fragen an dich, die ich mir dann im Nachhinein im Podcast wahrscheinlich nicht anhöre, weil ich mir den Podcast nie anhöre, aber die ZuhörerInnen wird es interessieren. Erstmal, machst du Aerotests? Also ich meine, du hast ja einen Bike-Partner und jetzt gerade 24 Stunden finde ich mega interessant, inwieweit da auch irgendwie Biomechanik eine Rolle spielt in der Vorbereitung. Basti ist ja selber auch Bike-Fitter, also wie viel Einfluss und wie viel Arbeit da reinfließt. Ja, bei Ernährung haben wir jetzt ja gerade schon gehört. Genau, das sind die beiden Dinge, Equipment und dann vor allen Dingen auch welche Position auf dem Rad über so eine lange Distanz irgendwie machbar ist und welche eben nicht. Also Jungs, hat mich gefreut, Christoph, und wir hören wir uns nächste Woche und sorry, dass ich so früh raus
Paul muss. Packt um.
Paul so packt um.
Paul,
ciao.
Ne? Kommt rein, muss direkt aufs Toilette und dann geht er.
Gut, in die Fragen, Christoph.
Es ist tatsächlich so, dass das anfangs kaum eine Rolle gespielt hat. Also wenn du weißt, du hast so einen Ultramarathon vor dir, wo du 5000 Kilometer fährst, da geht es einmal nur um Komfort. Du hast ein großes Thema, sind immer so Sitzprobleme, also einfach der Hintern, dann Hände, Füße, Zehen, die da einschlafen können durch die Vibrationen, durch den dauernden Druck. Der Nacken ist immer gefährdet, dass die Nackenmuskulatur so ermüdet, dass irgendwie dann der Kopf so nach unten hängt und sie halt nicht mehr hochheben lässt. Und das wäre natürlich ganz schlimm, weil dann siehst du nicht mehr, wo du hinfährst. Ja, diese Dinge gilt es einmal zuerst auszuschließen. Und Rückenprobleme, einfach Rückenschmerzen will man auch nicht haben. Das heißt, man startet einmal eher so im Wohlfühlbereich in das Ganze. Und nachdem ich dann halt ein paar Mal Race Across America geschafft habe, tastet man sich einfach so Schritt für Schritt vor und sieht halt, okay, ich kann auch sportlicher am Radl sitzen und es macht trotzdem nicht Probleme und ich kann auch in der Position so ein Rennen fahren. Und jetzt für die 24 Stunden, 1000 Kilometer, war das natürlich ein ganz großes Thema. Da haben wir in Augsburg auf der Bahn getestet, die Aerodynamik gemessen, den CDA-Wert ausgerechnet, am Bike halt herum geändert und optimiert. Und zuerst natürlich auch so ein Retool-Fitting, wo man jetzt schaut, was ist körperlich möglich, gibt es irgendwo ein Defizit oder eine Verkürzung oder wie beweglich ist man in der Hüfte. Und da habe ich zum Glück recht gute Anlagen, dass ich mich da recht sportlich aufs Radl setzen kann und das dann auch recht lang durchhalten kann. Das ist, ja, manchmal sage ich, es ist das Talent nicht so entscheidend. Es ist halt sehr viel Training und sehr viel harte Arbeit über viele Jahre. Aber gewisses Talent ist wahrscheinlich doch, dass man halt ein gutes Immunsystem hat, dass man nicht oft krank ist, dass man nicht während so einem Rennen krank wird und dass man halt auch körperlich das einfach gut aushalten kann. Und da fällt mir jetzt nur noch kurz ein zur vorigen Frage zum Thema, ob das gesund ist. Man muss dann einmal das große Ganze sehen. Also unterm Jahr ein, zwei solche großen Events haltet man gut aus und das bleibt nichts zurück. Also ich habe jetzt zum Beispiel weniger Knieschmerzen, wenn ich jetzt das 9. Race Across America gefahren bin, als beim ersten Mal. Das heißt, der Körper passt sich da an und kommt mit der Belastung immer besser zurecht.
Ja, also wenn ihr dann Knieschmerzen bei eurem ersten Race Across America habt, dann macht einfach noch 8. Dann geht's. Ja, genau. für mich gerade so vielleicht letztes sportliches Thema nochmal, Training und Leistungsdiagnostik, beziehungsweise ob du das machst und B, wie man trainiert. Ich habe gehört, dass du im Winter relativ harte Einheiten fährst und stimmt das?
Ja, ich habe anfangs einfach selbst trainiert mit der Maxime, lange Rennen erfordern lange Trainingseinheiten und ich glaube, das war am Anfang sicher ganz gut, einfach um mit dem Thema vertraut zu werden. Du lernst deinen Körper kennen, wie fühlt sich das an, einmal 10, 12 Stunden am Radl zu sitzen, aber nach ein paar Jahren habe ich doch gemerkt, dass das irgendwann, du stehst dann plötzlich an, du wirst nicht mehr besser, du wirst sogar eher vielleicht so Richtung Übertraining schwächer oder dein Immunsystem wird anfälliger und dann habe ich erkannt, dass ganz wichtig ist, einfach einmal einen Profi zu fragen. Und mit einem Trainingsplan war dann die Erfahrung, dass es wesentlich weniger Trainingsstunden braucht und mehr Intensität, um besser zu werden, als ich mir zuerst gedacht habe. Früher habe ich oft Wochen gehabt mit 40, 45 Trainingsstunden und jetzt sind es unter Anführungszeichen nur mehr 25 bis 30. Ist immer noch anständig, aber die Fortschritte waren jetzt dann doch enorm. Und ich habe dann irgendwann aufgehört, bei jedem Wetter zu fahren. Ich habe einfach die Freiheit verloren, bei schlechtem Wetter draußen zu fahren. Also wenn es regnet, habe ich überhaupt keinen Bock zum Trainieren draußen. Dann setze ich mich auf den Heimtrainer oder auf meine alte mechanische Walzen, wie wir in Österreich sagen, auf den Rollentrainer. Kein Smart-Trainer, sondern so ein altes Tax-Ding, das ich mal vor 10 Jahren gebraucht gekauft habe für 150 Euro. Das geht immer noch. Ja, und solange es halt draußen schlecht ist, fahre ich lieber in meinem Trainingskeller und mache dort die Intervalle, die im Winter anstehen, um die VO2 Max ein bisschen anzuheben. Und im Frühling kommen dann die längeren, mittelschweren Einheiten, die halt dann wieder die Laktatbildung reduzieren. Und wer da ein bisschen mit dem Thema sich beschäftigt, hat es wahrscheinlich eh schon erahnt, dass das dann halt diese Testmethode mit dem Insight-Protokoll ist. Mhm. Und mein Trainer wertet das dann aus und überlegt sich wieder irgendwelche Gemeinheiten für die nächsten Wochen, was dann am Plan steht.
Wie viel Training machst du also außer Radfahren von den 25, 30 Stunden?
Ja, soll ich das sagen, was man sagen soll, oder wenn ich ganz ehrlich bin?
Also null. Fährst nur Rad.
Ja, ich soll Oberkörpertraining auch machen, gerade so Oberkörperstabi und für den Rücken. Aber ja, es ist wie Radlputzen, gell? Du machst es nur dann, wenn es wirklich einen Grund dazu gibt. Also wenn es radeldreckig ist, putzt das. Wenn es sauber ist, putzt das nicht. Und wenn du halt nicht Kreuzweh hast, dann machst du kein Oberkörpertraining. Und deswegen, ja, sehr, sehr wenig. Also nur dann, wenn es irgendwo zwickt.
Okay.
Ja, dann, ich habe noch so ein paar Fragen außerhalb des Sports. Dein schlimmster Hungerast. Musst du doch mal erlebt haben. Also wenn nicht du, wer dann?
Ja, mein schlimmsten Hungerast, das war ganz eine fürchterliche Sache. Da bin ich nach dem ersten Mal Race Across America Sieg, war ich dann eine Woche später in Graz bei mir daheim fuhrt. Und wir haben eine ziemlich lange, harte Nacht gehabt und gefeiert. Und am nächsten Tag hat die Schwiegermama Geburtstag gehabt. Und ich habe gesagt, ich komme zum Mittagessen mit dem Radl zu ihr. Das ist 90 Kilometer ungefähr entfernt. Und dann war ich in der Früh nicht fit. Und dann habe ich verschlafen. Und bin dann munter geworden, habe mir komplett panisch ein Packerl Flüssignahrung eingekaut, weil das habe ich gerade griffbereit gehabt und es braucht keine Zeit. Und dann habe ich irgendwie 2:30 oder so gehabt, damit ich pünktlich zum Mittagessen komme, was 90 Kilometer entfernt ist. Und dann bin ich halt mit dem Restspiegel vom Vorabend da irgendwie gestartet und habe mir gedacht, wow, es geht eigentlich ziemlich gut. Habe mich schon wieder erholt vom Race Across America und habe da halt voll Gas gegeben. Und dann ist er gekommen, der größte Hungerast meines Lebens. Und sowas Schlimmes habe ich überhaupt noch nie erlebt. Also noch bei keinem Rennen, noch nicht in 24 Stunden, noch nie habe ich sowas Fürchterliches erlebt. Da habe ich, glaube ich, innerhalb von 2 Stunden den Verfall erlebt, den ich normal in 8 Tagen Ram erlebe. Und bin dann schlussendlich so mit leichtem Schüttelfrost und mir war komplett kalt, bei 30 Grad im Sommer, bin ich dann in ein Gasthaus noch gekommen und habe mir irgendwie so 2,5 Liter Cola eingekaut, damit ich die letzten 10 Kilometer noch zur Schwiegermama schaffe. Das war, und ich bin dann natürlich zu spät gekommen.
Geil. Das könnte dann auch bei dir in den Dimensionen, in denen du diesen Sport betreibst, könnte es auch der größte Hungerast der Welt gewesen sein. wo kriegst du was mit von der Landschaft Race Across America? Wo war es am schönsten, wenn du was mitkriegst?
Ich krieg schon sehr viel mit. Ich meine, ich habe ja genug Zeit zum Schauen. Und mittlerweile kenne ich mich schon recht gut aus. Also die Landschaft habe ich jetzt schon sehr, sehr verinnerlicht. Und wirklich, wirklich geil ist der Westen. Also so das erste Drittel durch Arizona, durchs Monument Valley, dann so die Rocky Mountains Eingang. Das ist schon echt beeindruckend. Ja, das Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge dort in der Gegend, das sind schon gewaltig.
Du bist ja, glaube ich, dann doch auch Radsportfan. Zumindest bist du regelmäßiger Besenwagenhörer.
Auf jeden Fall, ja.
Hat ja auch genug Zeit.
Ja, stimmt. Dir
was reinzuziehen.
Natürlich ein bisschen was von der Profi-Welt mitzukriegen, weil für Tour de France schauen oder zum Klassiker schauen habe ich jetzt nicht Zeit. Du sitzt sie meistens selbst am Radl, aber so Podcasts unterwegs gehen schon.
Ich habe überlegt, so Fahrer-Bingo irgendwie wird schwierig, glaube ich. Die Ausdauerszene ist da jetzt doch nicht ganz so groß. Wer ist dein Lieblingsprofi? So, wen würdest du gern, mit wem würdest du, oder bist du mal mit jemandem gefahren? Mit wem würdest du gerne mal fahren? Oder wen findest du cool?
Ja, ich habe ja also wirklich so die Disziplin, die mich bei den Profis am meisten fasziniert und die ich jetzt ja eigentlich auch mache, ist Einzelzeitfahren. Das finde ich wirklich am geilsten. Für mich ist das, was ich eigentlich mache, ob es ein Race Across America ist, ist ja theoretisch auch Einzelzeitfahren. Gleiches Reglement, Windschattenverbot, du bist allein mit dir unterwegs, mit dem Radl und es geht nur um die Zeit. Windschattenfahren ist eigentlich sowieso bei den meisten Langstreckenrennen nicht erlaubt. Und jetzt halt die 24 Stunden um die 1000 Kilometer. Das war jetzt quasi das Einzelzeitfahren auf der Langstrecke schlechthin. Also von der Optik her habe ich mich wirklich, das war eins meiner Ziele, dass ich mich bemühe, dass es ausschaut wie Zeitfahren und nicht irgendwie beschissen ausschaut. Deswegen auch die Überschuhe nur bis zur Hälfte. Ich habe extra noch im UCI-Reglement nachgelesen, wie hoch dürfen die Überschuhe sein. Kann Triathlon-Style bis zum Knie, sondern halt Pro-Style bis 50%. Und ja, zurück zur Frage, ich würde jetzt irgendwie den Filippo Ganna finde ich extrem cool. Also das ist echt, echt Wahnsinn, was der drauf hat. Auch wie das Einzelzeitfahren bei ihm spielerisch ausschaut, wie er mit seinem Radl quasi eine Einheit bildet, das ist schon echt beeindruckend. Und früher war ihm, glaube ich, sehr ähnlich dem Stil von Filippo, war der Fabian Cancellara so ein großer Hero für mich, dem ich extrem gern zugeschaut habe.
Ja, es macht echt Spaß, den beiden beim Zeitfahren zuzugucken. Dann sieht das immer so einfach aus und dann, ich erinnere mich ungern an meine Erfahrung im Einzelzeitfahren.
Beste Zeitfahrfoto immer noch Gerard Ciolek.
Ja, sieht. Der hat auf jeden Fall ein bisschen Oberkörpertraining gemacht in dem Winter. Schicken wir die nochmal rüber.
Andi, hast du noch eine Abschlussfrage?
Du machst das ja jetzt schon relativ lange. Was war für dich so die technische Errungenschaft, die dir am meisten gebracht hat, so in dem, sag ich mal, so Richtung Komfort auf dem Rad? Oder was hat dich wirklich schneller gemacht? So, ich meine, du hast angefangen 2004 oder wann war das? Sind auf jeden Fall jetzt schon einige Sachen, einige Zeit ist ins Land gegangen und du hast viel miterlebt und wahrscheinlich in der Zeit so viel auf dem Rad gesessen wie kaum jemand anderer. Deswegen wäre das meine Frage.
Das war eindeutig das Zeitvorrat. Also das war in den früheren Jahren sowieso fast überhaupt nicht vertreten. Ich glaube, es hat da vor 10 Jahren oder bis vor 10 Jahren nicht Zeitvorräder gegeben, die erträglich waren über längere Zeit. Das war, glaube ich, extrem krass, da oben zum Sitzen. Und irgendwann, 2013, hat man die Marketingabteilung von Specialized neu gelegt, ich soll doch einmal das Zeitvorradl probieren. Und ich möchte, nein, es ist ja kompletter Blödsinn. Also es ist ja Irrsinn, da mache ich mich kaputt, das haltet man nicht aus. Und dann habe ich mich ja doch überreden lassen, habe das einmal probiert und das dann auch beim Ram eingesetzt. Da bin ich wahrscheinlich so 50% der Distanz mit dem Zeitvorradl gefahren und habe dann wirklich gemerkt, das macht halt einen gewaltigen Unterschied. Einfach die Körperposition ist schon komplett anders. Das Radl an sich, auch das Feeling am Radl, die Sitzposition und alles, man ist einfach eine Spur schneller. Nicht nur, wenn man 40, 50 km/h fährt, sondern auch bei 30 oder 25 merkt man einen kleinen Unterschied. Und ich glaube, das war wirklich so die Umstellung schlechthin. Und mittlerweile ist das echt Standard geworden. Also man sieht jetzt kein Ultra-Radrennen mehr, wo nicht irgendwie die meisten Teilnehmer, die halt auch technisch irgendwie die Möglichkeit haben oder ein Radl zur Verfügung gestellt kriegen, nicht auch mit einem Zeitvorradl unterwegs sind und dann halt je nach Gelände dann abwechseln. Also das hat sich wirklich mittlerweile etabliert. Ja, und die Frage war dann halt so über die Jahre hinweg, dass ich auch am Zeitvorradl dann ein bisschen sportlicher oben sitze dann von Jahr zu Jahr.
Ja, insgesamt lange Folge heute, aber ich fand jetzt auch hier diese Christoph-Strasser-Hälfte sau spannend. Ich glaube, man hat es auch gemerkt. Wir haben alle viel gefragt. Wir fanden das auch alle super interessant. Und ja, man kann ja auch ein bisschen Werbung machen. Christoph hat auch einen eigenen Podcast. Habe ich auch schon mal reingehört. Und ja, schaut euch das mal an. Irgendwie was ganz anderes als Profi-Radsport, aber doch auch auf einem krassen Level. 24 Stunden, knapp ein 43er Schnitt fahren und ja, geht ja auch alles ein bisschen in die Richtung, die ganze Gravel-Szene, was Paul da jetzt macht und so, ne? Es ist irgendwie vermischt sich oder es verschwimmt auch manchmal so. Und man kann da, glaube ich, von Leuten wie dir auch viel, viel lernen, wenn man in die Richtung gehen will. Und ich sage ja immer, lange fahren ist eher für jeden möglich als richtig schnell fahren. So, Profi-Radsport definitiv nicht für so viele Leute möglich, aber so die mentale Stärke, die kannst du, glaube ich, kannst du dir noch besser antrainieren als 6 Watt pro Kilogramm.
Aber es ist auf jeden Fall in dem Sport sehr, sehr schön, dass das grundsätzlich offen ist für jeden. Also das ist auch für Hobby, es gibt sehr viele Hobbyfahrer, die halt einmal im Leben so ein Ziel haben, ein 24-Stunden-Rennen zu finishen oder ein Racer in Austria in der Karenzzeit zu schaffen. Und das ist irgendwie schon cool, dass es eben offen ist. Du musst nicht irgendwo einen Vertrag unterschreiben, um beim Rennen teilzunehmen, wie bei den Profis, sondern das kann auch jeder machen, der es machen möchte. Und das finde ich cool. Und eigentlich habe ich jetzt irgendwie darauf gewartet, beim Fahrrad-Bingo, ob es Leute gibt, die überhaupt nicht,
du kannst,
die mich nerven.
Kannst raushauen, wenn du dir schon überlegt hast. Ich dachte so, okay, nein, frag dich nur die.
Das wäre jetzt nur noch der Spagat gewesen. Es gibt dann halt auch Leute, die da mitmachen bei solchen Rennen, die ein bisschen schräg drauf sind, wo dann halt die Selbstinszenierung und das Ganze über der sportlichen Leistung steht, wo dann halt so Rekorde erfunden werden und das dann verkauft wird als Weltrekord. In Wirklichkeit ist es einfach etwas, was noch keiner gemacht hat. Aber wie gesagt, das sind halt Dinge, es kann jeder mitmachen, das ist cool, es steht für jeden offen, das ist großartig. Und manche Leute, die mitmachen, sind ein bisschen schräg drauf, aber grundsätzlich finde ich den Sport echt, echt geil.
Jetzt habe ich noch eine Frage, ist mir gerade noch gekommen, die ich eben schon stellen wollte. Wie viele Kalorien hast du in dem 24 Stunden 1000 Kilometer Rennen
Pfirsich und Schoko
verbrannt?
Ja, Pfirsich und Schokolade haben insgesamt 14.400 Kalorienzufuhr ergeben. Also das war natürlich nicht nur Kohlenhydrate, sondern auch Fett und Eiweiß ein bisschen dabei. Mhm. Ja, das ist schon einiges. Und verbraucht habe ich 23.000, also so 800 bis 900 Defizit, was über die Fettverbrennung gekommen ist. Und da habe ich eigentlich in dem Tag ein bisschen mehr als ein Kilo abgenommen.
Was kommt als nächstes?
Ja, krass.
Also jetzt ganz konkret, ich habe jetzt am Wochenende, also wenn die Episode rauskommt, bin ich wahrscheinlich schon am Weg nach Dänemark. Da ist noch 24-Stunden-Rennen und danach der King of the Lake rund um den Attersee. Das ist irgendwie ein echt geiles, großes Zeitfahren.
Ganz bekannt. Aber das ist nur ein ganz normales Zeitfahren irgendwo, ne? Wie viele Kilometer?
47 Kilometer, da ist immer die Frage, Stunde, geht es in einer Stunde? Die schnellsten schaffen es immer knapp drunter. Aber das ist so im Amateurbereich, Hobbybereich, sowas wie der Ötztal-Marathon unter den Zeitfahren. Also echt das größte, bekannteste. Und es hat einen echt großen Stellenwert und ist wirklich geil organisiert. Das steht dann heuer noch an. Und dann gibt es ein paar Tage irgendwo am See, ein bisschen paddeln im Schlauchboot, so als Urlaub wäre dann der Plan. Und für nächstes Jahr überlege ich mir noch, was ansteht.
Okay, wir sind gespannt.
Wir sind gespannt. Also, danke, dass du da warst.
Ja, war mir eine große Freude, mal so einen Besenwagen von innen zu sehen. Den habe ich ja bei meinen Rennen zum Glück noch nicht oft gesehen, aber war sehr cool. Vielen Dank.
Alright. Gerne, danke, dass du da warst.
Ciao.